Endlich ist er da, der große Star Wars Tabletop Podcast. Heute sprechen wir bei R2D Empire über Imperial Assault, Star Wars Legion und das vor nicht allzu langer Zeit erschienene Star Wars Shatterpoint. Viel Spaß beim Hören. Hallo, 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 liebe Star Wars Fans. Ich darf euch wieder einmal zu einer neuen Folge des R2D Empire Podcasts begrüßen. Mein Name ist Tom und an dieser Stelle darf ich mich gleich mal bei Asmodee Deutschland bedanken, die uns für diese Episode die Grundbox von Shatterpoint zur Verfügung gestellt haben. Außerdem auch vielen Dank an Feldherr, die uns für die Grundboxen von Legion und Shatterpoint die passenden Schaumstoffeinlagen zugeschickt haben. Feldherr hat tatsächlich auch noch einen Rabattcode springen lassen. Ab 50 Euro Einkaufswert könnt ihr mit dem Code HOLOTOM bei eurer nächsten Bestellung auf feldherr.com nämlich 5 Euro sparen. So, das wäre geschafft. Neben Asmodee und Feldherr habe ich heute nämlich auch großartige Gäste an Bord. Herzlich willkommen auf der Chimäre, Stefan vom Hyperraum-Podcast. Hallo Stefan.
Hallo in die Runde.
Und dann wären da noch Andreas und Julian, aka Saragul und Kato vom Bushuda-Podcast. Herzlich willkommen, ihr beiden, und schön, dass ihr alle drei da seid.
Hello there.
Hallo.
Bevor es direkt ins Thema geht, würde ich sagen, stellt euch doch mal kurz vor, falls euch die Zuhörer nicht sowieso schon kennen. Was macht ihr so? Was habt ihr mit Star Wars am Hut? Wie seid ihr zum Tabletop gekommen? Einfach mal frei Schnauze. Stefan, fängst du an?
Ja, viele Fragen auf einmal. Also du hast schon gesagt, ich mache den Hyperraum-Podcast. Den mache ich, glaube ich, seit der Corona-Zeit, war das eine meiner Schnapsideen. Da bespreche ich alles Mögliche mal alleine, mal mit Gästen rund um Nerd-Themen. Viel Sci-Fi und ja, wie der Name dann verrät, natürlich auch einiges an Star Wars. Du warst ja auch schon mal da als Gast, wo wir uns über ein ähnliches Thema unterhalten haben. Ansonsten, ja, mein Bezug zu Star Wars ist, wie viele, die so in den 80er und 90er groß geworden sind, noch ja, im TV entdeckt und dann irgendwann drauf hängen geblieben und dann eben damals über Freunde dann ein bisschen reingerutscht. Aber ich glaube, nie so richtig tief wie vielleicht ihr hier in der Runde. Ich würde mich immer noch eher so als casual bezeichnen oder wahrscheinlich ihr würdet mich als casual bezeichnen. Aber ich verfolge das natürlich immer mit viel Interesse, bin auch Filme, Serien und jetzt auch in den Comics steige ich langsam aber sicher ein bisschen ein. Aber davon abgesehen ist mein anderes Steckenpferd eben halt dann auch Brettspiele, Miniature Painting und auch ein bisschen, ja, bin ich jetzt gerade dabei, meinen Fuß in den Tabletop-Pool zu dippen, wie, glaube ich, der Engländer schlecht übersetzt sagen würde. Genau, und da bin ich auch sehr begeistert am Start.
Ja, cool. Haben wir dich voll angesteckt mit unserem einem unserer Lieblingshobby. Bushuda-Podcast, Andreas, Julian, sagt mal was zu euch.
Ja, ich bin der Andi.
Ich bin der Julian, alias Kato.
Genau, wir beide sind die Hosts vom Bushuda Shatterpoint-Podcast, also dem deutschen Fan-Podcast, was das Shatterpoint-Tabletop angeht. Ja, Star Wars, ja, mit Star Wars groß geworden, im Prinzip noch geschaut, dass ich auf die VHS-Kassetten die ganzen Filme kriege ohne die Werbung, also immer schön Pause drücken zur passenden Zeit. Verstehen dann auch nur Leute, die aus der Generation kommen, denke ich. Ja, da bewegen wir uns, glaube ich, auch ganz gut in der Tabletop-Szene, was diese Altersregion angeht und ja, was halt eben auch wieder zum Beispiel mich mit meiner Jugend oder jungen Erwachsenensein verbunden hat, Tabletop, denn ja, da habe ich so um die 2000er einen Einstieg gehabt mit Herrn James Workshop, also mit GW, ne, wie soll es anders sein, quasi Warhammer 40k war so mein System, das ist quasi das erste große, neben Fantasy, so das erste große Tabletop-System aus dem United Kingdom, das war, glaube ich, für viele der Einstieg darüber. So ein bisschen ins Hobby gekommen, das verloren über die letzten Jahre und dann jetzt wieder gefunden mit Shatterpoint und dann noch mit halt einem hervorragenden Podcast-Partner da zusammen wieder eingestiegen. Daher erste Erfahrung schon 20 Jahre her und jetzt neue Erfahrungen mit neuen Spielsystemen. Da bewegen wir uns halt in der Tabletop-Szene.
Ja, bei mir tatsächlich sehr ähnlich. Ja. Also ich bin auch noch mit Star Wars auf der VHS aufgewachsen, hab das aber auch nie ganz abgelegt. Also ich bin irgendwie mitgewachsen, hab dann auch die Prequels noch im Kino gesehen, die ich entgegen der landläufigen Meinung auch damals schon richtig gut fand. Also gerade die langweiligen Politik-Szenen fand ich super, aber da bin ich wohl die Ausnahme.
Nee, ja, bis bist heute. Du nicht.
Ah,
bist
okay.
Du nicht.
Sehr gut. Okay, das freut mich doch zu hören. Ja, und aber Star Wars Content an sich mag ich gerne. Also es gibt ja mehr Content, als man eigentlich konsumieren kann. Aber es gibt halt tolle Bücher, tolle Comics, tolle Videospiele. Also Star Wars hat auf jeden Fall viel mehr zu bieten als nur die Filme oder Serien. Und immer auch mehr. Und genau so bin ich dann auch zum Tabletop, zu den modernen Tabletop-Spielen gekommen, weil ursprünglich bin ich auch mit dem guten James groß geworden, allerdings nicht mit Warhammer 40k, sondern Warhammer Fantasy, das ja irgendwann eingestellt wurde. Dann habe ich auch nicht mehr weitergemacht, weil warum? Er ist eingestellt worden. Und dann habe ich irgendwann gesehen, bin ich drüber gestolpert, hey, es gibt ja auch mittlerweile Star Wars Tabletop-Systeme. Damals dann X-Wing, das jetzt mittlerweile auch eingestellt ist, aber dann eben über Legion zu Shatterpoint, und ich spiele auch beides noch. Ich spiele noch Legion und ich spiele Shatterpoint, deswegen freue ich mich, gleich darüber reden zu können. Also da bin ich auf jeden Fall hängen geblieben, und ich finde die Spiele super. Was ich daran super finde, da kommen wir auch gleich zu. Ja, und ansonsten beschäftigen wir uns natürlich mit unserem Podcast, Bushuda Podcast. Sind Teil ja, der Tabletop-Community in Deutschland. Ja, wir haben unseren eigenen Discord, der auch recht rege aktiv ist mit ganz vielen tollen Leuten, die wir teilweise schon im Real Life treffen durften auf verschiedenen Messen und Events. Und ja, also wir sind so, ja, wir versuchen so eine kleine Hub zu sein. Ja, wir wollten das Spiel voranbringen, Shatterpoint, weil, ne, wir sind einfach riesen Fanboys, was das angeht. Und ich glaube, einfach viel zu wenige Star Wars-Fans wissen überhaupt, was Tabletop ist und wissen überhaupt, dass es diese Spiele gibt. Und das wollen wir heute ändern.
Ja, cool, ich sehe schon, ich habe genau die richtigen Leute eingeladen. Klingt traumhaft. Vielleicht hört man euch ja tatsächlich auch noch öfter hier bei uns. Also das, was ich jetzt so gehört habe mit Büchern, und ihr interessiert euch ja wirklich für alles, was Star Wars angeht. Ich kann auch mitreden, was das VHS-Business angeht. Ich hatte lange Jahre auch eine Kassette, wo ich dann immer wieder die, ich nenne jetzt irgendeine Jahreszahl, 1996er Werbung von ProSieben mir mit anschauen musste und so. Also ich kenne das auch noch alles.
Ich glaube, ich habe es schon öfter erzählt, aber beim Thema VHS muss ich wieder die Story droppen, wie die Prequels angekündigt wurden. Irgendwann, glaube ich, für, damals waren es, glaube ich, noch D-Mark, 27 Mark plus minus, mir auf dem quasi Schulhof so eine VHS-Kassette gekauft habe, um die Episode 1 zu sehen, schon bevor sie bei uns zu sehen war. Und in einer ultra miesen Qualität die Eingangsszene dann geguckt habe und dann ausgemacht habe, weil ich mich nicht spoilern wollte. Das waren noch die Zeiten damals, ja.
Also ein bisschen später, als Episode 3 dann rauskam, habe ich was ähnlich Schlimmes bekommen, nämlich Video-CDs. Könnt ihr euch daran noch
Ja.
erinnern? VCD. Da hat man quasi auf mehrere CDs einen Film gebrannt und musste dann 7-mal oder so die CD wechseln. Naja, das, so war das halt früher. Okay, sollen wir gleich mal übergehen zu den Spielen? Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon mal ein bisschen gequatscht und sind da relativ schnell drauf gekommen, dass wir einen gewissen Terminus uns angeeignet haben über die Jahre. Wenn wir jetzt mal sagen, wir reden über Imperial Assault, das ist ein Dungeon Crawler, wir reden über einen Skirmisher, zum Beispiel Shatterpoint, wir reden über ein Wargame oder ein Tabletop-Spiel wie Legion. Was heißen denn diese ganzen Begriffe, Stefan? Was ist denn ein Dungeon Crawler?
Also, um erstmal ganz grundsätzlich anzufangen, der große Unterschied zwischen Imperial Assault als Dungeon Crawler und den anderen Spielen, die wir dann jetzt besprechen werden, ist, das eine ist eher noch ein klassisches Brettspiel gegenüber dann eben Tabletop, und das Brettspiel zeichnet in der Regel, wie der Name ja schon sagt, aus, dass wir noch ein Brett haben, ja, oder verschiedene Bretter, auf denen das Ganze stattfindet, während es ja beim Tabletop eher dann um ja, ein Gelände geht und so weiter. Dungeon Crawler, das ist eigentlich ein Begriff, der hat sich so aus der Rollenspielzeit in die Brettspielwelt rüber gerettet. Ich bin selbst kein Rollenspiel, aber man munkelt ja zum Beispiel bei D&D, ein großer Teil des Spiels ist ja, dass dann die Helden durch einen Dungeon ziehen und eben nacheinander verschiedene Monster erledigen und am Schluss vielleicht noch einen Boss erledigen. Dieses Spielsystem hat sich dann, ja, ich glaube so in den 2000ern, mit Anfang 2000 auch so ein bisschen in die Brettspielwelt rüber gerettet, wo es dann eben viele Spiele gibt. Und angefangen hat es eben in diesem ganz klassischen Fantasy-Setting, ja, dass ein oder mehrere Helden hast, die du eben dann auf eine Reise durch eben besagten Dungeon schickst. Denen werden Gegner entgegengeschmissen, gibt vielleicht Schätze zu entdecken. Und das ist so ein bisschen das Spielprinzip, ja. Also sprich, wir fangen an auf einer Map und bewegen uns weiter vor. Meistens ist es auch so, dass wir am Anfang gar nicht die ganze Map kennen, sondern die entwickelt sich, während wir von Feld zu Feld laufen. Wir können Türen aufmachen oder einfach vielleicht Geheimgänge entdecken. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen so eine kleine Exploration drin, und alles läuft normalerweise dann immer so auf einen Endkampf pro Szenario hin, oder es gibt eben ein Ziel zu erfüllen, in der Regel alle Gegner erledigen, könnte aber auch mal sein, irgendwie ganz klassisch, bringe Gegenstand A nach B oder finde, keine Ahnung, fünf Schätze. Ja, und jetzt könnte man sagen, Dungeon passt nicht so richtig zum Thema Star Wars, aber die Grundmechanik bei Imperial Assault ist die gleiche. Ja, nur anstatt eben durch den Fantasy Dungeon gehen wir entweder durch eine imperiale Basis oder auch gern mal durch irgendeinen Dorf oder ein anderes Gebäude und bewegen uns immer noch quasi von Feld zu Feld, von Map-Teil zu Map-Teil und versuchen eben jetzt in dem Fall die Bösewichte zu erledigen, die uns gegengeworfen werden. Auch historisch ist es tatsächlich so, dass Imperial Assault eigentlich so ein bisschen eine Reimplementierung ist von einem Fantasy-Dungeon-Crawler, auch von Fantasy Flight Games Descent, wo man eben ganz klassisch, ne, gegen Monster und was weiß ich was kämpft, aber es wird nochmal stark verbessert. Und das ist erstmal so das ganz grobe Spielprinzip. Ich kann dann später vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, was man macht, aber ich würde sagen, das ist, was so ein Dungeon-Crawler auszeichnet. Im Prinzip ist es auch relativ analog zu dem, was man in einem Videospiel machen würde oder erwarten würde, was so bezeichnet wird, ja.
Ich würde vielleicht ergänzend noch sagen, du hast es schon so angeschnitten, kommt ein bisschen aus dem Rollenspielteil und es ist schon mehr Szenario-Play als vielleicht es bei den anderen Systemen. Nicht, dass man das bei Legion und bei Shatterpoint nicht machen könnte, aber ich glaube, die Einstiegshürde Richtung Rollenspiel, sich mit einem Charakter identifizieren, Sachen einsammeln und sowas, ist bei Imperial Assault vielleicht noch ein bisschen stärker. Ja. Beziehungsweise die Mechaniken geben das teilweise auch überhaupt mal her. Ja,
ja, jetzt wo du das ansprichst, genau. Also ganz entscheidend ist eben noch, dass wir uns quasi eine Heldencrew aussuchen. Diese Heldencrew, die wird auch dann aufleveln können. Wir kriegen neue Fähigkeiten dazu. Und das ist so das andere, was jetzt im Speziellen bei Imperial Assault und ähnlichen Spielen, dass wir auch wirklich eine Kampagne spielen. Sprich, wir spielen einzelne Szenarien. Zwischen den Szenarien können wir hochleveln. Und es entwickelt sich eben auch eine Story, wo man jetzt drüber streiten kann, ist die jetzt episch oder ist die eher unterstützend des Spiels. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir tatsächlich auch ein bisschen Text lesen. Wir können ab und zu mal eine Entscheidung treffen. Ja, also da ist deutlich mehr, und schlagt mich, wenn ich jetzt hier den Tabletop kleinrede, aber da ist deutlich mehr quasi Story-Erlebnis drin als in einem Tabletop-Spiel, würde ich behaupten, ja.
Ja, ein wichtiger Unterschied vielleicht auch noch, es gibt einen Game Master, da kommen wir später dann noch drauf, das war ich, als wir das letzte Mal gespielt haben, Stefan und ich, und das ist ja auch nochmal ein wesentlicher Unterschied, es spielt quasi eine Person, der Spielmeister, gegen eine Crew von Charakteren. Und das ist eigentlich ein ganz guter Übergang, eine Crew, man stellt sich da so eine Mannschaft, eine Truppe zusammen, das ist ja durchaus was, was man auch bei Star Wars Legion macht, Julian, oder?
Auf jeden Fall, man stellt sich da was zusammen, eine Crew. In dem Fall, Legion ist halt ein Army-Sized-Game, wenn man so sagt. Ja, jetzt sind wir schon bei den Fachtermini angekommen. Das heißt im Grunde einfach, dass ich nicht eben eine kleine Helden-Crew spiele, wie Han Solo, Luke Skywalker und dann noch zwei andere, sondern ich habe da locker mal 50, 60 Figuren auf dem Schlachtfeld. Ja. Und das sind dann auch meistens eben nicht so diese Helden. Ja. Da haben wir vielleicht einen von. Einer ist dann der Commander, einer ist ein Operative, ja, also einer ist der Anführer der Armee und der eine ist quasi eine wichtige Person, sondern die meisten Figuren sind dann die normalen Standard-Stormtrooper, Klonkrieger, Droiden. Man hat auch ein paar größere Modelle, ne, wie mal ein AT-ST oder, ne, so ein Saber-Tank aus den Clone Wars. Aber man hat eben diese Fülle an Miniaturen und das macht das auch aus. Ne? Also Legion glänzt im Grunde gerade dadurch, dass man dieses, ja, das ist dann wirklich episch, also nicht nur bezogen auf die Geschichte, sondern eben auch einfach auf die Optik. Da sieht man einfach die ganze Armee und das lässt halt auch irgendwie so dieses Filmgefühl direkt wieder aufsteigen. Und dann denkt man doch, das kenne ich doch aus den Filmen, aus den Serien und so, das sieht einfach cool aus. Ja, das ist genau das, was eben Legion ausmacht, im Gegensatz zu den anderen zwei Spielen, die wir jetzt noch besprechen.
Also was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, der, denke ich mal, ein wichtiger Unterschied ist, halt zu dem, so wie Stefan das beschrieben hat, mit dem eher Boardgame-Charakter, gerade von Imperial Assault, Dungeon Crawler, im Unterschied jetzt zu einem Tabletop wie zum Beispiel Legion, ist einfach, wenn wir auf die Historie von Tabletops zurückgehen, dann ist es eigentlich die Darstellung von Konflikten. Also quasi die Erspielbarkeit von auch realen Konflikten durchaus. Da gibt es ja im Tabletop-Bereich halt eben auch mannigfaltige Szenarien, die nachgespielt werden können. Zweiter Weltkrieg und ähnliches sind da einfach ein paar Beispiele oder noch historischer. Das heißt, da 30-jähriger Krieg oder napoleonische Schlachten oder so, die mit Zinnsoldaten vor Ewigkeiten halt tatsächlich nachgespielt oder nachgestellt werden konnten, um das dieses realitätsnahe Erlebnis zu haben. Und das hat sich ja über die Jahrzehnte und insbesondere ja so seit den 90ern im Prinzip wirklich extrem weiterentwickelt und dieses Tabletop wirklich zu einem, ich stelle Miniaturen auf einen Tisch und spiele auf meiner Tischplatte mit dem, was ich habe, sozusagen mit der Umgebung dann verschiedenste Spielansätze, sei es jetzt fantastisch, also irgendwelche Fantasy-Szenarien mit Zaubereien, Monstern, Goblins oder halt so wie hier jetzt Star Wars, sei es jetzt in der Armeegröße von Legion oder halt deutlich kleiner, dann im Bereich von Shatterpoint.
Ist ein echt guter Punkt, den du jetzt gerade genannt hast. Ich habe vor kurzem, können wir gleich mal einen Shoutout an TablePod Podcast auch geben, die haben mal eine Folge gemacht zur Historie von solchen Wargames oder solchen Tabletop-Spielen. Das hat tatsächlich einen militärhistorischen Hintergrund. Also das war wirklich im, Gott, ich nenne es lieber keine Jahreszahlen, aber in der preußischen Armee mal haben die da mit Holzklötzen und so auch Konflikte simuliert und so weiter. Also daher kam das alles und ist dann jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, über das historische Tabletop bis hin zu Fantasy und so gewachsen. Super Sache. Was mir noch eingefallen ist, Richtung Rollenspiel oder so, es steht natürlich jedem frei. Also ich habe es jetzt zum Beispiel mal so gemacht. Ich habe eine Klonarmee und da gucke ich mir halt mal an, was die 212. Klonlegion so für Farben hat. Und dann kann ich die durchaus entsprechend anmalen. Aber ich würde sagen, dieses Basteln und Malen, da gehen wir dann mehr drauf ein, wenn wir wirklich konkret bei den Spielen sind, würde ich sagen. Wir haben noch ein Spiel offen, nämlich das neueste der drei, die wir heute besprechen, Star Wars Shatterpoint. Jetzt kein Army Game und auch kein Board Game oder Dungeon Crawler im klassischen Sinn, sondern ein sogenannter Skirmisher. Andi, kannst du uns erklären, was ein Skirmisher sein soll?
Ja, Skirmisher ist im Prinzip ja eine zusammengeschrumpfte Variante, in der du sehr wenige Miniaturen nur aufs Spielfeld führst. Jetzt hier in unserem konkreten Beispiel, ja, würde ich sagen, einen Helden-Scharmützel, also Skirmisher wäre jetzt übersetzt Scharmützel, tatsächlich ein sehr kompaktes Szenario. Du hast jetzt bei Shatterpoint maximal 8 Miniaturen auf deiner Seite des Feldes gegen andere 8 Miniaturen, was im Vergleich zu Legion, wo dann, ne, wie du gesagt hast, da schon mal 80 Miniaturen stehen können, ein deutlicher Unterschied ist, ne, alleine was das angeht. Das heißt, es wird auch in der Regel auf kleineren Spielfeldern gespielt. Jetzt hier bei Shatterpoint ist es 90x90 als Spielfeldgröße. Bei Legion wäre es, glaube ich, 180x90. Also da ist mal eben die Spielfläche halbiert. Von daher sehen wir da halt schon mal so konkrete Unterschiede, was halt auch wichtig ist, zum Beispiel, dass sehr, sehr viel Interaktion mit Gelände auch stattfindet bei solchen Szenarien. Also da gibt es Welten oder Arten von Spielen, wo halt gerade die Interaktion mit der Umwelt auf diesem insbesondere ja reduzierten Spielfeld sehr wichtig ist, um da Missionsziele zu erfüllen oder gewisse Dinge zu schaffen, die der Gegner halt dann in dem Fall im besten Falle nicht erreicht. So, und das sind dann halt wirklich so kleine Heldenaktivitäten, das spielt sich auch etwas schneller, einfach weil der Umfang halt geringer ist. Das heißt aber nicht, dass die Spieltiefe dadurch geringer ist.
Überhaupt nicht. Was würdet ihr sagen Richtung Szenario-Play oder Rollenspielanteile? Wie steht ein Shatterpoint da? Ich hatte nämlich schon den Eindruck, dass man das durchaus nah an der Lore spielen kann, wenn man denn möchte, hat aber auch Möglichkeiten, das anders zu machen.
Ja, absolut. Also das sehe ich tatsächlich genauso. Von den drei Spielen, die wir gerade vergleichen, würde ich Shatterpoint da im Grunde am schwächsten aufgestellt sehen. Da würde ich tatsächlich sagen, so was Narrativ-Lore angeht, eher Imperial Assault, gefolgt von Legion, dann Shatterpoint, weil Shatterpoint einen stark kompetitiven Charakter hat. Also das heißt im Grunde, es ist ausgelegt darauf, der beste Spieler gewinnt und man muss sich richtig reinfuchsen, um der beste Spieler zu werden. Also da ist eine Lernkurve drin, ja. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Und zwar gibt es mittlerweile in Shatterpoint drei verschiedene Spielmodi. Der eine Spielmodus ist eben dieser sehr kompetitive, ich spiele gegen einen anderen Spieler und versuche einfach, ja, der bessere Spieler zu sein. Und das erfordert, dass ich sehr viele, sehr schwierige Entscheidungen treffe während des Spiels. Der zweite Spielmodus ist tatsächlich ein narrativer Modus. Der wird auch so genannt. Der heißt Kiop Operations, ja, also Schlüsseloperationen, beziehungsweise auf Deutsch heißt der strategische Operation, ja. Das ist die Übersetzung. Dann geht es dann zum Beispiel darum, tatsächlich irgendeinen Agenten zu befreien auf einer Gefangenschaft und den dann schnell zu einem Raumschiff zu bringen, um dann ja zu entfliehen, Oder eine andere Mission, da geht es darum, eine Kettenreaktion auszulösen, indem man Schildgeneratoren zerstört. Ja, also da hat man natürlich schon die Geschichte und kann den Rest im Grunde drumrum basteln. Ja, also ich bin dann zum Beispiel der Rebellenspieler, ich spiele die Rebellenallianz und möchte eben diese Schildgeneratoren zerstören, um irgendwie später eine Basis angreifen zu können. Und der Verteidiger ist dann zum Beispiel das Imperium. Also da kann man natürlich schön narrativ vorgehen, aber da muss man sich schon selber die Geschichten basteln. Ja, um kurz noch auf den dritten Spielmodus einzugehen, der ist jetzt gerade eben erst, letzte Woche tatsächlich, rausgekommen. Der heißt Galactic Encounters. Das ist auch im Grunde eher so eine narrative Geschichte. Und zwar spielt der eine Spieler einen übermächtigen Charakter, zum Beispiel ein Jedi oder ein Sith Lord, und der Gegner spielt ja ein ganzes Einsatzteam, also zum Beispiel von Klonen. Dann hat also es ist sehr asymmetrisch. Der eine hat nur eine Figur, aber die ist dann eben so stark und wirbelt übers Schlachtfeld und haut allen anderen die Köpfe ein, während der andere versucht, da irgendwie gegen anzukommen. Da kann man natürlich auch schöne narrative Geschichten machen, weil ist ja klar, ne, dass so ein Jedi wesentlich stärker ist als ein durchschnittlicher Stormtrooper oder Klontruppler. Also diese drei Spielmodi gibt's. Da ist auf jeden Fall, da sind narrative Elemente drin. Insgesamt sehe ich aber die, also sehe ich Legion und Imperial Assault, was die narrativen Sachen angeht, noch ein bisschen weiter vorne.
Cool. Also als du den letzten Spielmodus jetzt beschrieben hast, wer hat da auch an die Hallway-Scene mit Darth Vader in Rogue One gedacht? Jetzt weiß ich nur nicht, ob es die Eggheads, also die Fleet Trooper, schon bei Shatterpoint gibt aktuell, aber das klingt ziemlich danach.
Noch gibt's die leider noch nicht. Ja, es gibt schon einige Sachen, aber die werden auch noch bald kommen, bin ich
okay,
mir sicher.
Okay, denke ich auch. Okay, jetzt haben wir ja schon einen groben Überblick über die einzelnen Systeme gehört, was die so ungefähr auszeichnet. Aber ich würde gern noch über jedes Spiel ganz detailliert sprechen. Oder was heißt ganz detailliert? Aber dass wir einfach ein bisschen eintauchen, man sich ein bisschen was vorstellen kann. Würde einfach wieder mit Imperial Assault anfangen. Stefan, was würdest du denn sagen, für welchen Typ Spieler ist Imperial Assault denn geeignet? Muss ich da
ja, ich
irgendwas
auch lange
Besonderes
drüber nachgedacht,
beachten,
bevor wir die Aufnahme gestartet haben? Was wäre so der einsteigerfreundlichste Tipp? Ja? Und ich bin natürlich auch biased, weil ich ein großer Brettspieler bin, aber ich glaube, das Schöne bei Imperial Assault ist, dass man sich eigentlich eine Box kauft und danach erstmal relativ wenig Zusatzaufwand hat. Also eines der Themen, was ja ihr schon angesprochen habt, ist eben, dass man bei Tabletop und konkret eben jetzt auch den beiden anderen Spielen auch noch Miniaturen zusammenbauen muss. Und das ist natürlich jetzt, glaube ich, jemand, der so aus der Welt kommt, ich kaufe mir im Laden ein Spiel, ich packe das aus und dann spiele ich das abends, ist natürlich nochmal eine Hürde dazwischen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, bei Imperial Assault ist es so, in dem Moment, in dem dann die Person das Regelbuch aufmacht, ist auch erstmal nichts mehr mit, ich spiele heute Abend direkt los, weil man muss schon sagen, die Regelhürde ist natürlich auch schon ziemlich groß, vor allem für jemanden, der vielleicht noch keine Erfahrung mit komplexeren Spielen hat.
Das finde ich super interessant, weil für jemand, der sich schon mit Legion und was weiß ich, ich sage jetzt mal Warhammer und X-Wing und was weiß ich, was ich alles schon gespielt habe, auseinandergesetzt hat, fand ich, man ist extrem schnell drin. Ne? Aber da ist man halt wirklich schon sehr stark beeinflusst von seiner Vorerfahrung, die man hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand, der jetzt noch nie einen Dungeon Crawler oder sowas gespielt hat oder ein vergleichbares Spiel, sondern der nur in Anführungszeichen nur, ja, klassische Brettspiele kennt wie Monopoly, Risiko und Co., da erstmal erschlagen ist davon.
Ja, also da, ich glaube, da sind wir halt alle schon ein bisschen in der Bubble, ja, weil ich würde auch sagen, das Spiel ist eigentlich einfach. Du hast zwei Aktionen, entweder du bewegst dich oder du machst was. Aber allein am Anfang, wenn du das nicht gewohnt bist, die 10 Kartendecks rauszutrennen und überhaupt zu verstehen, was ist der Sinn hinter diesen Decks. Ne? Also ich glaube, das ist schon was, und da spreche ich aus Erfahrung von Leuten, mit denen ich das gespielt habe oder spielen wollte oder ähnliche Spiele, die sowas nicht kennen, die sind erstmal lost. Ja, also das muss man sich schon klar machen, das ist schon eine, das ist jetzt kein ultrakomplexes Spiel, aber man muss sich erstmal reinarbeiten und reinlernen. Ja, von daher, also ich sag mal, die Bereitschaft muss jemand mitbringen. Ansonsten würde ich sogar fast sagen, dass vielleicht Shatterpoint geeigneter ist, einfach weil das Regelheft dünner ist, auch wenn es hinten raus vielleicht komplexer wird. Aber ansonsten ist es natürlich, also sollte man vielleicht auch nochmal sagen, es gibt verschiedene Arten, das Spiel zu spielen, und das finde ich eben auch das Schöne. Du hast schon gesagt, es gibt eigentlich diesen One-versus-Many-Kampagnen-Modus, ja, also ein Spieler übernimmt zum, oder Spielerin übernimmt so ein bisschen Game-Master-Rolle, ja, und die anderen Spieler, oder das könnte auch nur eine Person sein, sind die Rebellen. Und dann ist der Game Master so eine Mischung aus Rebellenspieler, also Gegenspieler, aber leitet auch ein bisschen, weil man kann durchaus entscheiden, mache ich das Spiel jetzt schwer oder einfacher. Das hängt dann so ein bisschen von der Dynamik ab. Man kann immer so zum Beispiel entscheiden, wie viel Gegner setze ich jetzt eigentlich aufs Feld oder wie bei uns in dem Szenario, was wir gespielt haben, Tom, wie viel Stärke hat jetzt diese Tür und wie schnell geht die zu? Ja, da kann man so ein bisschen steuern, wie schwierig wird das Spiel dann. Mhm. Das finde ich ganz nice. Noch schöner finde ich allerdings, dass es mittlerweile eben die Möglichkeit gibt, auch diese Game Master Rolle von der App übernehmen zu lassen. Das heißt, man kann das alleine spielen oder man kann es komplett kooperativ spielen. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich spiele sehr gerne kooperativ, ja, gegen das Spiel. Weil dann hat man halt so ein bisschen so ein gemeinsames Erlebnis und ich bin einfach nicht so der konfrontative Typ. Viele sind es ja auch, die wollen einfach einen schönen Abend zusammen verbringen und dann ist es ganz nett. Es gibt tatsächlich auch noch so einen Skirmish-Mode, aber ich würde sagen, der ist nicht das, was das Spiel auszeichnet. Naja, und ich würde einfach sagen, also wer Lust hat, Star Wars Atmosphäre mit einer Story zu erleben, der ist bei dem Spiel richtig. Und das Schöne ist auch, dass man meiner Meinung nach mit dem Grundspiel eigentlich schon ein komplettes Spielerlebnis haben kann. Es ist natürlich so, das Spiel gibt's, glaube ich, mittlerweile knapp 10 Jahre und davon wurde es 8 Jahre aktiv weiterentwickelt. Also wir haben auch hier insgesamt, glaube ich, 8 Erweiterungsboxen und bestimmt 20, 30, 40 Hero- und Villain-Packs, die wir dazu nehmen können, die natürlich das Spiel dann extrem ausbauen. Aber das braucht man nicht. Das ist gut. Die Downside ist, und das war ja auch, was wir bei uns in dem Kampagnenspiel erlebt haben, da war ja einer dabei, der hat, glaube ich, gemeint, er hat das Szenario jetzt zum 6. Mal oder sowas gespielt. Weil du hast natürlich das Problem, wenn du halt so eine Kampagne hast, ist cool, du kannst was erleben. Der Nachteil ist, du musst die gleichen Leute auch immer wieder zusammenkriegen, um das Spiel mit ein paar Stunden am Abend durchzuspielen. Und das ist heutzutage halt sehr schwer. Wenn man entweder, so wie ich spiele zum Beispiel alleine mit der App dann einfach oft, wenn man das machen möchte, quasi als ein bisschen physikalischer Videospielersatz oder wenn man weiß, ich habe eine Gruppe, die kriege ich immer wieder zusammen und wir können das einfach über ein Jahr lang spielen, dann ist es meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel für den Einstieg. Wenn man entweder Komplettist ist, was ich zum Beispiel leider auch bin, dann muss man sich das wieder genau überlegen, weil das Spiel kann durchaus zu einem Geldgrab mutieren, allein von der Menge an Sachen, die man sich kaufen kann. Plus noch die Situation, dass das Spiel leider nicht mehr in Deutschland vertrieben wird, weil die Lizenz ausgelaufen ist. Und was passiert, wenn Spiele nicht mehr vertrieben werden? Man kann sie gebraucht kaufen und die Leute schrauben den Preis hoch. Das heißt, es wird auf Deutsch noch teurer. Auf Englisch ist das allerdings kein Problem. Ja, und da würde ich sagen, ist es für alle, die mal so einfach in die Star Wars Welt rein wollen und was spielen, was erleben wollen, aber sich noch nicht, da kommen wir, glaube ich, dann später dazu, sich mit einem Meta beschäftigen wollen. Wie steige ich eine Armee zusammen? Welchen Loadout mache ich? Wie sind die Synergien zwischen Charakteren? Ich würde sagen, das ist alles ein bisschen einfacher. Man muss einmal die Regeln pauken, da gibt's auch super Videos und dann kann man einfach losspielen. Die Charaktere sind fertig, die Level ein bisschen auf, aber es gibt nicht mehr viel Komplexität in so, wie stelle ich meine Gruppe zusammen, sondern ich kann einfach mich durch die Dungeons schnetzeln, ein paar Stormtrooper erlegen und eine gute Zeit haben. Ja. Und für solche Leute ist meiner Meinung nach das Spiel wirklich ein ziemlich guter Einstieg.
Da muss man sagen, also jetzt um ein paar Tipps zu geben, es würde euch jetzt niemand hindern, wenn ihr sagt, wir treffen uns jetzt mal einen Abend, schauen uns einfach mal so ein Regelvideo an, bestellen uns eine Pizza, machen vielleicht Star Wars Musik, lassen wir leise im Hintergrund laufen und dann fangen wir mal an, die erste Mission zu spielen. Ja, da gibt's ja so eine Intro-Mission und wenn ihr Spielleiter seid, dann in dem Kontext, überlegt mal, spielt ihr mit denen zusammen, mit euren Freunden oder wollt ihr die platt machen? Weil platt machen könnt ihr sie relativ einfach, aber ihr habt halt auch immer die Möglichkeit, das Spiel anzupassen. Und da darf man auch mal die Regeln beugen. Man muss sich nicht hundertprozentig an das halten, was in dem Regelwerk steht. Weil am Ende des Tages oder des Abends, besser gesagt, geht es ja darum, dass alle in der Gruppe da Spaß haben und einfach mal ausprobieren. Eine Sache, du hast es angesprochen, das Spiel wird es nicht mehr auf Deutsch vertrieben, das müsste man sich dann gebraucht holen. Es gibt Kanäle, wo es das noch auf Englisch zu holen gibt, wird aber auch immer schwieriger, habe ich so den Eindruck. Und selbst wenn ihr was bekommt, dann macht ihr eine Schachtel auf und da ist erstmal eine grau gegossene Miniatur drin. Sollen wir das Monsterthema Bemalung hier schon öffnen oder warten wir noch einen Moment? Ich würde es gleich machen. Julia nickt schon.
Lass gleich reinsteigen.
Okay. Miniature Painting. Was bedeutet denn das überhaupt? Also zu Deutsch Miniaturen anmalen. Wer möchte? Freiwillige vor.
Miniaturenbemalung ist auf jeden Fall einer der Hauptpunkte gerade im Tabletop-Hobby. Der erste Punkt, der einem so begegnet, jetzt im Vergleich zu Imperial Assault, wo du ja das Glück hast, dass die Miniaturen schon fertig zusammengebaut sind, aber nur grau sind, also das ist der einzige Unterschied. Hast du im Tabletop Wargaming im Allgemeinen tatsächlich erstmal Gussrahmen in der Hand. Einen Rahmen mit einzelnen Teilen der Miniatur, den du dann nach Anleitung knippst du dir dann die Einzelteile da erstmal raus und hast dann, wenn alles gut geklappt hat, du nicht so viel Sekundenkleber zwischen den Fingern, in der Nase oder an den Ohren hast oder wo auch immer oder du am Tisch festklebst, sondern deine Miniaturen dann irgendwie anständig zusammenbekommen hast, dann hast du da erstmal eine graue Miniatur stehen. Das ist tatsächlich so ein Standard-Plastikgrau, das sind Gussplastikminiaturen in der Regel oder zum Beispiel bei anderen Tabletops wird auch gerne ja, Metall verwendet. Also das sind dann andere Miniaturen.
Da möchte ich gleich noch dazwischen grätschen, weil das ist was, wo ich bei Legion drüber gestolpert bin. Genau. In den alten Grundboxen sind nämlich PVC-Miniaturen drin und da funktioniert kein Plastikkleber. Da braucht ihr tatsächlich so einen Sekundenkleber dafür.
Genau, das ist auch die Frage, was hast du für ein Material? Je nachdem, was für ein Material da ist, klappt das mit so einem bestimmten, ja, ich sag mal, Plastikkleber, also der tatsächlich das Plastik in Anführungszeichen an der Stelle, wo der Kleber es auflöst und dann mit einer anderen Stelle verbindet. Oder so wie du jetzt gesagt hast, gerade bei diesen PVC-Miniaturen klappt das halt eben aufgrund der chemischen Zusammensetzung eben nicht so. Und dann benötigt man tatsächlich Sekundenkleber, genauso wie für Metallminiaturen und nichts. Das findet man alles in dem Tabletop-Bereich. Es gibt auch viele andere Materialien tatsächlich, die da mittlerweile Verwendung finden, die auch heiß diskutiert werden, weil Problematik oder weil es einfach unterschiedliches in der Haptik, in der Optik, im Detailgrad, in dem, wie du es halt tatsächlich zusammenfügen kannst, wie du es bearbeiten kannst bei den, ich sag mal, Standardminiaturen, so wie jetzt bei Legion mittlerweile oder halt bei Shatterpoint. Mit den gegossenen Plastikminiaturen hast du in der Regel halt aufgrund dieses Gussrahmens auch noch so eine Art, also so ein Gussgrad noch auf der Miniatur, den man auf jeden Fall entfernen sollte. Das sieht man nämlich sonst später bei der Miniaturenbemalung, zu der ich jetzt komme. Und das ist halt, ne, da sieht man schon alleine da drin, das ist schon mal ein Riesenunterschied zu so einem Boardgame eher, wie Imperial Assault oder anderen Boardgame-Möglichkeiten. Und dann stehst du da und hast erstmal einen Baukasten vor dir, musst das Ganze erstmal zusammenpuzzeln, was, denke ich, die erste große Herausforderung ist bei Tabletop-Games im Allgemeinen.
Das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, ne? Weil du hast jetzt direkt schon mal fast 2 Minuten abgenerdet über ein Spezifikum des Tabletop. Und das ist klar, das ist eine, du hast recht, es ist eine Hürde, aber es zeigt eigentlich auch, wie cool dieses Hobby ist, ja? Weil das ist ja nur ein Aspekt. Wir sind noch gar nicht beim Spielen, wir sind noch gar nicht beim Bemalen, wir sind noch gar nicht beim Rest. Allein über diesen einen Aspekt kann man sich schon so lange austauschen, ne? Weil es eben cool ist.
Absolut.
Ne? Und das ist ja eine Hürde auf der einen Seite. Aber wenn man diese Hürde nimmt, ist man ganz schnell auch im Spaß drin. Ja, deswegen würde ich sagen, ja, es ist eine Hürde, aber es ist eher so eine Art Rampe. Die katapultiert euch direkt ins Spiel rein.
Ja,
aber es ist ein guter Punkt, weil ich glaube, das muss man schon nochmal sagen, dass eigentlich Tabletop ist wirklich, ich sag mal, ein ganzheitlicheres Hobby als Spielen, Brettspiel, wo es darum geht, ich möchte ein Brettspiel machen, spielen und die meisten lassen das Ding grau, weil denen sagen, ist ja mir wurscht. Ja. Und ich glaube, Tabletop, natürlich gibt es auch Leute, die sagen, das ist mir nicht so wichtig, aber ich glaube, man kommt schon relativ schnell in den Bereich, dass man sagt, das Malen ist dann eigentlich auch mein Hobby. Ja. Und dann hast du meistens wahrscheinlich 80% Malen, 20% Spielen.
Ja, das kann durchaus passieren, je nachdem, ja, was man auch machen möchte, ne? Wie du dich halt dann in der Hinsicht, kannst du dich ja auch künstlerisch frei ausleben, wie du magst. Also du musst Anakin Skywalker nicht so anmalen, wie er bei Clone Wars war, in seinen Klamotten oder mit dem Laserschwert, ne? Dass es jetzt dann in Blau ist zum Beispiel, dann nimmst du halt einfach einen anderen Farbton. Also wenn du Bock hast, dann einen roten Anakin oder einen mit halt, ne, dass er schon rote Augen hat oder sowas oder vielleicht eine Narbe ins Gesicht malen, dann machst du das halt. Also wenn deine Fähigkeiten das zulassen, da wächst man ja auch total mit. Also wenn ich jetzt überlege, letztes Jahr wieder richtig eingestiegen in dieses Hobby und mich dann wieder durch verschiedenste Malvideos, Tutorials, YouTube so ein bisschen in die Richtung wieder gebracht, okay, wie ist das nochmal, was brauchst du? Na, jetzt zum Beispiel hier für eine Bemalung, es macht halt Sinn, da erst eine Grundierung auf die Miniatur aufzutragen, damit halt die Farben, die du danach aufträgst, das sind in der Regel Acrylfarben, ne, die im Miniaturenbereich verwendet werden, dass die dann auch darauf halten. So, und dann geht es schon darum, okay, was nimmst du überhaupt für Farben? Was gibt es alles? Und da gibt es im Tabletop-Bereich natürlich auch ein reichhaltiges Angebot mittlerweile. Das hat sich über die letzten Jahre da extrem entwickelt. Mit unterschiedlichsten Farbpaletten und Konsistenzen, Konstellationen, wie auch immer. Und da wird eigentlich jeder irgendwo glücklich, weil er seine Farbpalette findet, die er gerne haben möchte. Und da gibt es dann so ein paar Grundsätze, an die man sich halten sollte, was grundsätzlich Bemalung angeht, damit das funktioniert grundsätzlich. Aber ansonsten bist du ja in der künstlerischen Gestaltung völlig frei. Und das, finde ich, ist eben auch nochmal so ein besonderer Aspekt in dem Hobby. Ne? Klar, ich habe dieses Bastelelement und beschäftige mich damit und bin in meinem Fokus, kann da vielleicht auch was verändern an der Miniatur. Das wird ja auch in anderen Tabletops, wird das dann schon sehr extrem gelebt teilweise, dass dann quasi Miniaturen aus ihrer Pose komplett verändert werden. Da werden dann Teile von anderen Miniaturen genommen, um das dann halt eben wieder aufzufangen. Wir hatten jetzt hier in unserer Community, in der Shatterpunk-Community, einen Mitspieler, der sich zweimal ein Erweiterungsset gekauft hat, um das halt modifizieren zu können, weil ihm eine Pose von einem Charakter nicht ganz so gefallen hat. Und dann hat er da was umgebaut und dann quasi Beine getauscht von den Miniaturen und so. Also alleine da ist schon im Bastelaspekt schon wahnsinnig viel offen. Die Miniaturen werden ja auf so eine Base gestellt. Ja, dann der eine baut sich da noch einen Berg drauf, der nächste macht da ein bisschen Gras drüber, der dritte malt es einfach nur schwarz an. Also das ist ja auch von der künstlerischen Gestaltung her völlig frei. Und was das Bemalen angeht, ja, Grundierung drauf, das wird meistens mit einer Sprühdose gemacht. Das lässt du trocknen und dann nimmst du deine Acrylfarben, suchst dir die passende Farbe aus, am besten auf einer sogenannten Nasspalette, damit die Farben nicht direkt austrocknen an der Luft. Mit einem Pinsel aufnehmen und dann trägst du die vorsichtig auf deine Miniaturen auf und guckst mal, was passiert.
Jetzt habe ich eine kurze Frage noch, ohne jetzt zu sehr abzuschweifen, aber ist es, wenn man Legion oder Shatterpoint spielt, gibt es ja noch Turniere, ist es so wie bei Warhammer, dass es auch quasi Grundregeln gibt, dass man mindestens 3 Farben benutzen muss und am besten quasi loregerecht anmalen?
Nein.
Okay.
Nein, das gibt es nicht. Und gerade, und das ist, finde ich, gerade auch bei Shatterpoint, wenn ich das jetzt einfach mal als Beispiel nehme, ich habe da auch zig Variationen gesehen schon. Also ich habe eine Obi-Barbie-Kenobi-Miniatur gesehen, die halt eher ja, Barbie-Farben hatte, also eher pink angemalt war, mit weiß akzentuiert. Also das geht alles. Du kannst das anmalen, wie du möchtest. Hauptsache, ne, du hast die Miniatur und ja, hast dein Team quasi zusammengestellt und los geht's. Und wenn sie grau sind, dann sind sie halt grau. Das ja. Ist überhaupt nicht schlimm.
Vielleicht auch nochmal, um den Leuten dann die Angst ein bisschen zu nehmen. Also ich glaube, gerade wenn es da keine Regelung gibt, da gibt es zum Beispiel vom Dennis von Deist, der hat super Tutorials in dem Prinzip, da sprüht er einmal schwarz über die Mini, dann sprüht er nochmal hellgrau oder weiß drüber und dann habt ihr eigentlich schon was, was ganz cool aussieht und wahrscheinlich erstmal trägt und da wird sich auch keiner beschweren.
Also das ist echt ein guter Tipp jetzt gerade. Das nennt man Sanital Highlighting, dass man quasi erst schwarz macht und dann so einen Grau- oder Weißton. Dann hat man schon mal so einen Verlauf auf der Figur drauf. Und dann gibt's da so spezielle Farben, die nennen sich Contrast Paints oder gibt's auch von anderen Herstellern. Wenn ihr damit arbeitet, dann habt ihr schon verschiedene Schattierungen und so drin. Also da müsstet ihr euch einfach mal ein bisschen reinfuchsen, aber lasst euch nicht abschrecken. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt von Material PVC, Kunststoff, Zinn gehört. Es gibt noch Resin und was weiß ich was alles. Es gibt etliche Hersteller an Farben, Grundierungen. Man kann das auch mit Airbrush machen und. Aber wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken. Das sind alles Möglichkeiten. Man kann da ganz niederschwellig einsteigen. Da gibt's von verschiedenen Herstellern so Basissets, wo ihr mal die Grundfarben drin habt, da sind dann teilweise auch schon Pinsel dabei und so. Und wenn ihr dann noch eine Dose Grundierung dazu kauft, dann seid ihr eigentlich schon mal ziemlich gut aufgestellt. Und auch weil du Wet Palette oder Nasspalette angesprochen hast, man muss jetzt nicht unbedingt gleich für 20, 30, 40, 50 Euro eine Nasspalette kaufen. Irgendeine alte Brotdose, eine alte Tupperdose, Küchenpapier, feuchtes Küchenpapier rein und Backpapier drüber funktioniert auch. Also da kann man wirklich sehr niederschwellig mal checken, ob einem das alles Spaß macht. Und macht auch nicht den Fehler, dass ihr euch gleich eine ganze Armee oder so kauft. Bleibt vielleicht echt erstmal bei den Grundboxen. Oder lasst euch beraten im Laden oder ihr schreibt uns einfach an und fragt uns zu den jeweiligen Spielen dann einfach auch was. Da sind wir immer offen. Wir haben ja auch alle Discord-Server und so, da kann man auch mal drauf kommen, hat direkt Kontakt zu einer Community. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Andi und Julian, ihr seid ja eher so aus der Kölner Ecke. Stefan Richtung Mannheim, ich bin jetzt in München. Also wenn ihr da irgendwo mal Spieler sucht, da können wir sicher Kontakt herstellen oder vielleicht sogar zusammen mal ein Spiel machen. Nur so nebenbei.
Von mir aus habt ihr noch eine Stimme für die Dennis von Deist-Videos. Weil genau die Videos habe ich mir angesehen, als ich jetzt wieder letztes Jahr eingestiegen bin. Kann ich nur das Ganze bestätigen. Der macht das super, ganz entspannt. Wenn ihr euch da ans Bemalen machen möchtet, dann nehmt gerne diese Videos.
Daumen hoch für Dennis, würde ich auch sagen. Okay, nochmal kurz zusammenfassend zu Imperial Assault. Einstiegshürde relativ hoch, relativ niedrig. Ich würde sagen, eher niedrig. Sind die Regeln sehr komplex?
Also ich würde sagen, Einstiegshürde eigentlich niedrig. Die Regeln sind nicht komplex. Es ist halt ein bisschen Lesearbeit. Wenn ihr vorher noch nie ein Brettspiel, sage ich mal, gespielt habt, was jetzt über Catan oder Monopoly hinausgeht, dann macht es, wie du gesagt hast, Tom, schaut euch die Tutorials an. Da gibt es Dinger, die erklären das in einer halben Stunde. Nebenher macht man diese Einführungsmission. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen wackelig, aber ist ja auch egal. Es geht, das ist ja das Schöne, es geht ja darum, was zu spielen und nicht jetzt da irgendwie eine Doktorarbeit abzuliefern. Und dann kommt man da langsam rein. Also ich würde sagen, die Einstiegshürde ist gering, auch vom Preis her. Auch da mein Tipp, lasst euch von den Leuten nicht verarschen. Ja, es gibt leider immer Leute, die versuchen es mal und stellen bei eBay oder bei Amazon die Spiele dann irgendwie zu horrenden Preisen rein. Aber normalerweise kriegt man, würde ich sagen, die Imperial Assault Box auch auf Deutsch immer noch im Bereich 60 bis 80 Euro. Vielleicht sogar ein bisschen drunter, wenn man auf Englisch geht. Die trägt für 25 Abende locker.
Ja. Die muss man auch erstmal gespielt dann, kriegen.
Genau. Ja. Wenn ihr die durchgespielt habt, dann habt ihr wahrscheinlich deutlich mehr von dem Spiel gespielt als 80% der Leute, die es gekauft haben. Und von daher glaube ich, da kann man nichts mit falsch machen. Und man hat einfach wirklich eine schöne thematische Nummer, ja, im Star Wars Universum. In der Box sind schon verschiedenste Figuren drin aus allen Bereichen. Das ist einfach cool und da kann man richtig schön mit rumspielen.
Genau. Und das ist viel Luft nach oben. Also wenn ihr so drauf seid wie Stefan, der dann jede Figur anmalen muss, dann macht ihr das eben. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lasst ihr es einfach bleiben. Und das ist auch okay. Genau. Auch völlig okay.
Ja, ich glaube, da vielleicht noch abschließendes Wort zu dem Malen und ich glaube, ihr kommt ja dann später nochmal im Detail beim Tabletop. Also darf man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Da gibt's halt einfach, wie immer, es gibt halt Freaks, ja, die bemalen komplette Spiele in einer Qualität durch. Das ist unglaublich. Und wenn man sich dann daran misst, ist frustriert, da muss jeder für sich entscheiden, was er will. Letztlich, gerade bei so einem Spiel, das steht auf dem Tisch, man will Figuren rumspielen, vielleicht isst man noch Chips nebenher. Da muss man sich jetzt nicht verrückt machen.
Genau, und ich glaube, da sage ich auch nicht zu viel. Das gilt auch für alle drei Spiele. Jede Figur, die angemalt ist, egal wie, sieht schon mal besser aus als graues Plastik. So, also lasst euch nicht unter Druck setzen, was die Bemalung angeht. Ich würde auch ganz ehrlich, abseits von Tutorials, jetzt diese super krassen Maler, das höre ich immer wieder, dass Leute so frustriert sind, weil sie nicht schnell genug an dieses Level hinkommen. Naja, das sind halt Leute, die machen es teilweise hauptberuflich seit Jahrzehnten. Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Einfach Spaß haben mit dem Hobby ist, glaube ich, das Wichtigste. Womit man auf jeden Fall auch Spaß haben kann, und ich hatte auf jeden Fall Spaß, ich habe auch immer noch Spaß, ist zum Beispiel eine Klonarmee anzumalen und dann Besuch zu kriegen und gegen Druiden antreten zu lassen. Zum Beispiel in Star Wars Legion, so wie ich und Stefan das gemacht haben. Wir haben schon gehört, es ist ein eigentlich klassisches Tabletop. Bei uns sagt man eher Tabletop, woanders nennt man das eher so Wargames oder sowas. Man stellt zwei Armeen auf oder jeder stellt eine Armee auf. Ja, wie fange ich denn da am besten an? Für wen ist denn Legion was, würdet ihr sagen?
Ja, Legion ist auf jeden Fall was für Leute, die auch schon mal gerne Command & Conquer oder sonstige Strategiespiele gespielt haben. Weil das ist im Grunde ja die haptische Variante davon. Also man hat da eben diese zwei Armeen, wie du gerade gesagt hast. Man muss strategisch denken. Ja, es ist auch lange Spiele, die man sich vorstellen kann. Also Legion dauert mal gut bis zu 3 Stunden, vielleicht sogar noch länger. Also die Zeit muss man mitbringen oder sich eben über mehrere Tage aufteilen. Und da muss man strategisch denken. Ja? Also ich habe meine Seite, habe da vielleicht so eine ja, Klonarmee aufgestellt. Und was können die Klonen? Die sind Elitekrieger, die können gut schießen, die müssen aber beisammen bleiben. Die sind halt nicht so viele. Du bringst dann vielleicht deine Droidenarmee, das ist deine Hordenarmee, die sind dann einfach zahlenmäßig überlegen, die gehen stumpf nach vorne und wollen mich eigentlich überlaufen in meiner Stellung. Ja, also da muss ich mir im Vorfeld schon überlegen, mit welcher Armee möchte ich denn antreten? Also da fängt das Spiel im Grunde an. Ich überlege mir, baue ich auf Klone? Möchte ich eher so eine Vehikelarmee haben? Brauche ich Panzer? Eine Armee haben, die schnell nach vorne geht oder eher die eine Stellung hält? Also das ist dieses strategische Element, das ich mir im Vorfeld überlege und dann im Spiel implementieren möchte. Das ist dann meine Strategie, das will ich durchsetzen, um dann zum Sieg zu kommen. Also alle, die Spaß daran haben, eben so strategisch zu denken, langfristig zu denken, die werden Spaß haben an so einer Geschichte. Alle, die auch ein bisschen länger Zeit mitnehmen und vor allen Dingen auch Leute, die Simulationen gerne mögen. Weil gerade Legion ist ein sehr simulationslastiges Spiel. Es simuliert halt diese Konflikte im Star-Wars-Universum sehr schön. Ja, also sowohl von der Masse her als auch von der Thematik. Also du hast dann deine Helden, die du dann mitnimmst und die spielen sich dann eben auch wie die Helden. Ja? Also Yoda hat dann auch diese Force Wave, die er abschießen kann, um alle Leute wegzuhauen. Ne? Anakin hat dann Force Push und er kann die wegpushen von sich. Dann fliegen die Gegner da so durch die Gegend. Also das ist erstmal sehr thematisch und man simuliert halt das Ganze an sich sehr schön. Ne? Man ist direkt im Spiel drin. Ich glaube eben für jeden, der eben so strategisch denkt, der Simulation mag, der 1 gegen 1 gerne spielt, weil das ist es ja nun mal, es ist ein Spiel 1 gegen 1, der ist damit schon mal sehr gut aufgehoben. Und natürlich auch tatsächlich Leute, die eben gerne anmalen, die gerne viel anmalen, weil, wie gesagt, es ist Army-Size, ne? Das heißt, man muss tatsächlich viel zusammenbauen, viel anmalen. Das dauert Zeit, aber wie ihr gerade schon gesagt habt, wie Stefan und du schon gesagt habt, das darf man nicht als zu große Hürde sehen. Man kann es ja im Grunde auch meditativ sehen. Ja, also ich mache mir Star Wars Musik im Hintergrund an oder lass irgendwas laufen, setz mich da bequem hin und bemal da meine Figürchen ganz nach meinem eigenen Tempo.
Oder hör Bushuda Podcast.
Ja, sehr, also, das ist ja ganz genau, absolut, ja.
Oder Hyperraum natürlich.
Oder Hyperraum, absolut. Also da ist es auf jeden Fall, ich glaube, für Spieler, die in diese Richtung gehen, ist es tatsächlich 1A.
Ja. Ja, es geht im Prinzip mit dem Listenbau los. Da hast du einen interessanten Aspekt genannt, der jetzt bei Imperial Assault so gar nicht dabei ist. Es gibt verschiedene Fraktionen, die wären da, nicht imperiale Armee, da war ich jetzt gerade bei Warhammer 40k. Ich meine natürlich die republikanische Armee, GAR, Grand Army of the Republic. Es gibt die Druidenarmee, die man aus den Prequels kennt. Es gibt die klassischen Rebellen, die klassischen Imperialen. Und noch so eine kleine, eine kleine Fraktion eigentlich, das Schattenkollektiv. Ja, wie darf man denn das so einordnen, wenn jetzt jemand sagt, ich bin Fan von dem oder dem? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist das im Spiel umgesetzt?
Ja, im Grunde genauso, wie sich's anhört. Ja, erstmal, also das ist immer meine Herangehensweise. Ich gehe ja nach der Rule of Cool. Das heißt, was mir gut gefällt optisch, sollte ich auch spielen. Aber das ist natürlich nur meine Herangehensweise. Alle Power Gamer würden natürlich sagen, nein, auf keinen Fall. Du musst da eben dir eine gute Strategie überlegen und dann gucken, welche Fraktion passt eigentlich zu deinem Spielstil. Ja, und das hatten gerade schon angesprochen, die Droidenarmee, die sind halt viele. Ja, die sind halt wie bei StarCraft, der bekannte Zerg Rush, den willst du bei den Droiden auch durchsetzen. Da willst du einfach ganz viele nach vorne schicken oder eben Objectives mit denen spielen. Das ist so deren Spielstil. Die Grand Army of the Republic, also GAR, ne, die sind natürlich auch wie in den Prequels die Elite-Krieger. Das heißt, die sind nicht so viele, aber dafür können die gerade im Verbund extrem effektiv kämpfen. Die Rebellen sind halt trickreich, die müssen sich auf ihre Helden verlassen zum einen, ja, also auf Luke Skywalker, man hat auch Cassian Andor, ne, also ja, moderne Sachen hat man da auch dabei und die tricksen halt so ein bisschen, die sind halt irgendwie so ein, ja, Flickenteppich, ne, wie auch eben in der Lore, also in der Geschichte von Star Wars, die sind halt zusammengesetzt aus teilweise Veteranen von anderen Kriegen, teilweise einfach Aufständische, denen man eine Waffe in die Hand gegeben hat, die sind ein bisschen Kanonenfutter, aber so spielt sich die Armee halt auch. Die sind, ja, so wie man in unserem Gamer-Vokabular sagt, die sind eine Glaskanone teilweise. Also die teilen ordentlich aus, wenn sie austeilen, werden aber auch schnell verschreckt und zusammengeschossen, wenn es nicht gut läuft. Und die Imperialen sind halt so ein, ja, sehr bodenständige mittlere Armee. Also die können alles ganz gut. Die haben auch die Elite-Krieger, die kann man so zusammenbauen, wie man möchte. Aber die sind halt so, ja, Vanille, sagt man. Ja, da kann man gar nichts mit falsch machen. Ja, also jeder mag Vanille und jeder mag die imperiale Armee. Deswegen, die spielen sich halt einsteigerfreundlich, tatsächlich auch bei Shatterpoint, um das schon mal vorwegzugreifen. Aber können deswegen halt auch alles, vielleicht mit bösen Zungen, aber auch nichts richtig. Ja.
Mhm, cool. Ja. Ich möchte noch dazu sagen, egal was ihr jetzt mögt, es gibt eine unglaubliche Bandbreite innerhalb der Armee. Also wenn wir jetzt bei den Klonen sehen sind, es gibt Phase 1 Klon, Phase 2 Klon, man kann Wookies spielen, man kann bis hoch zu diesem Saber Class Tanks, also größere Panzer, Jedi-Ritter, alles Mögliche mitnehmen. Dasselbe gilt beim Imperium. Die haben AT-STs, Stormtrooper, Deathtrooper, Darth Vader. Also in jeder Fraktion sind eure klassischen Helden dabei, sind die Standard, in Anführungszeichen Standard-Truppen dabei, sind spezialisierte Truppen dabei und auch teilweise mechanisierte Truppen oder halt größere, wie nennt man das? Ja, sowas wie der AT-ST, so Walker und solche Sachen. Ja, also das gibt's da alles. Außerdem haben wir vorhin gehört, Brettspiel ist Brettspiel und Legion ist eher, ja, Tabletop. Also der Name ist Programm, man spielt's auf einer Tischoberfläche, in der Regel auf einer Spielmatte oder wenn man richtig, richtig tief drin ist oder vielleicht einen Laden hat, der das anbietet, dann gibt's da auch Gelände. Ja, das heißt, da hat man wirklich Tische, die sind dann mit sogenanntem elektrostatischem Gras oder sowas beflockt oder haben irgendwelche Steine drauf oder Sand oder Kies. Da müssen wir eigentlich auch fast nochmal drüber reden. Diese ganze Nummer mit Geländebau und wo spiele ich denn sowas überhaupt?
Ja, das füllt dann die nächste Kategorie des Tabletop-Hobbys. Ihr habt ja schon gemerkt, wie wir alleine kurz mal, also kurz in Anführungszeichen, uns darüber unterhalten haben, welche Arten von Materialien für Miniaturen verwendet wird. Ja, genauso mannigfaltig mindestens ist Gelände. Da gehört im Prinzip eigentlich nochmal ein eigenes Hobby dazu, nämlich der Geländebau an sich. Ja, wenn wir jetzt Legion nehmen zum Beispiel, da wird ja dann eher auch weitläufiges Gelände benutzt, also wirklich etwas, um eine Landschaft darzustellen, um da entsprechende Szenarien auch, ja, um das auch immersiver zu machen. Also es hat ja auch einen taktischen Aspekt dann. Das heißt, Miniaturen können da in Deckung gehen, können da Vorteile sich erarbeiten. Es können sogenannte Sichtlinien unterbrochen werden, wenn man sich hinter gewissen Geländeteilen dann in Deckung begibt. Oder man bekommt halt einen Bonus, ja, auch Verteidigungswürfe oder ähnliches. Von daher hat das Gelände nicht nur den optischen Reiz, sondern tatsächlich ja auch spielmechanisch einen großen Wert. Wenn man sich da einmal umschaut in der Tabletop-Community, was da alles, also alleine künstlerisch und kreativ geboten wird, das ist unglaublich. Das ist mindestens genauso reichhaltig wie das, was Leute mit den Miniaturen anstellen. Sei es die einfache Bemalung, in Anführungszeichen, plus halt Veränderungen von Miniaturen, plus, ne, dann baue ich mir halt eine entsprechende Basis, auf der die Miniatur sitzt, oder ich mache ein Szenario, in dem sich so eine Miniatur befindet, und genauso gehört da der Geländebau hinzu. Und das erfolgt auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Also es gibt Leute, die machen, nehmen da den 3D-Druck zum Beispiel, was ja eine sehr moderne Variante ist, wo man sagen muss, mittlerweile sind 3D-Drucksysteme so zuverlässig. Zum Beispiel FDM-Drucker, die halt so ein Filament quasi aus einer Wurst dir dann da ein komplettes Gebäude zusammenlöten. Und du auf der anderen Seite halt zum Beispiel Resin-Drucker benutzen kannst, um dir feinste Miniaturen auch selber zu drucken für dein Tabletop-Hobby, was ja dann wieder den nächsten Aspekt öffnet. Also ihr seht, wie reichhaltig gerade das Hobby Tabletop ist, also wo auch jeder wirklich für sich Bereiche der Selbstverwirklichung findet, ne? Das muss man wirklich schon sagen. Und Geländebau, das kann mit Schaumstoff, das aus Schaumstoffplatten schaffen die Leute wirklich, also realistisches Gelände. Du glaubst, dass das, es sieht fantastisch, also du glaubst, es ist ein Gebirge, was da abgebildet wird. Dann gießen die sich da noch was mit Resin entsprechend, dann sieht das aus wie ein Wasserfall oder, keine Ahnung, ein Szenario, was da aufgebaut wird. Dann sieht man ein U-Boot, was da halb aus dem Wasser raushängt, und das ist quasi in durchsichtiges Resin eingearbeitet und da werden auch Wellen gemacht. Das ist also, was das Künstlerische angeht, Wahnsinn. Ob es jetzt, ne, dann immer spielmechanisch auch entscheidend ist, ist natürlich der andere Aspekt. Aber das Auge ist ja auch hier mit. Man kann sich da wahnsinnig wahnsinnig weitläufig auch tatsächlich verwirklichen.
Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, ich habe mich jetzt für meine, ich bin ja auch besonders bescheuert, da ich muss gleich Klone und Druiden haben, habe mich da entschlossen, die jetzt in so einem Geonosis-Thema zu bemalen und auch die Base dementsprechend zu gestalten. Das heißt, ich habe mir erstmal überlegt, wer hat denn auf Geonosis überhaupt gekämpft? 212. Legion mit Captain Cody zum Beispiel. Wer war da noch dabei? Auf der einen Seite Obi-Wan, ein junger Anakin, den gibt's jetzt so als Miniatur nicht. Da könnte ich mir jetzt vielleicht überlegen, gehe ich mal auf Etsy, schaue, ob ich da einen 3D-gedruckten jungen Anakin finde oder so. Oder ja, da gibt's einfach verschiedene Möglichkeiten. Oder ich nehme mir eine andere Figur, bastel da einen anderen Kopf drauf oder wie auch immer. Da gibt's 1000 verschiedene Möglichkeiten. Padme war da mit dabei. Also zum Beispiel würde ich diese Helden schon mal irgendwie in diese Ecke schieben. Ja, Geonosis verwandt. Yoda war mit dabei. Auf der anderen Seite Count Dooku. Wen gibt's noch? Dann was für Einheiten. Also die B1-Kampfdruiden auf jeden Fall. Phase 1-Klone. Und so habe ich mir da mal meine Überlegungen gemacht. Wie möchte ich meine Klone überhaupt mal anmalen? Also war mir dann klar, okay, weiß, Logo. Dann kriegen die noch einen Captain Cody dazu, orange Marker oder orange Rüstungsteile, weil das eben die 212. Legion ist. Perspektivisch denke ich mir, ja, vielleicht finde ich mal so einen Anakin, vielleicht hole ich mir noch eine Padme-Miniatur, kann man ja vielleicht auch mal mit einbauen. Und auf der anderen Seite eben Kampfdruiden. Kann ich mir dann auch wieder überlegen. Es gibt so ein dunkelrotes Geonosis-Schema von den Kampfdruiden oder mache ich es eher wie die klassische beige Farbe? Und so bin ich jetzt zum Beispiel mal an das ganze Thema drangegangen. Da gibt es auch ganz tolle Farben von verschiedenen Herstellern. Das nennt sich dann so Crackling Paint oder so. Die trägt man auf und wenn die dann trocknet, dann reißt die so und das sieht dann aus wie so richtig erdiger Boden. Kann man viel mit Pigmenten und solche Sachen arbeiten. Also lasst einfach eurer Kreativität reinen Lauf. Wenn ihr euch mit der Materie eh schon auskennt, wenn ihr die Filme gesehen habt, versucht vielleicht einfach mal in so eine Richtung zu denken. Ich baue jetzt Szene XY aus einem Film nach. Muss ja nicht 1:1 sein, aber da kann man sich, finde ich, sehr gut inspirieren lassen. Und einfach, um es mal zusammenzufassen, über was haben wir jetzt alles gesprochen? Wir haben eigentlich relativ wenig nur über Spielmechaniken gesprochen, sondern wir haben viel darüber gesprochen, ich mache mir viele Gedanken um dieses und jenes. Also wie baue ich eine Liste auf? Welches Spiel möchte ich überhaupt spielen? Die Frage beantworten wir jetzt dann gleich noch, wenn wir Shatterpoint noch ansprechen. Mit was kann ich mich da befassen? Ja, ich kann mich mit viel Bastelei befassen, Armeen zusammenbauen oder kleine Gruppen. Bei Shatterpoint dann möchte ich die anmalen. Wie möchte ich die anmalen? Möchte ich irgendwo noch in Richtung 3D-Druck gehen? Möchte ich cooles Gelände dazu bauen? Also so als Überblick mal, das alles gehört irgendwie zu Tabletop, vielleicht Schrägstrich Brettspiel auch. Ja. Steht euch ja auch frei, zum Beispiel zu sagen bei Imperial Assault, Stefan hat das auch so gemacht, ich nehme jetzt nicht irgendwelche Pappmarker dafür her, sondern ich kaufe mir oder ich druck mir was aus dem 3D-Drucker, um gewisse Geländeteile darzustellen. Es gibt zum Beispiel bei Imperial Assault gibt solche Türen, hat Stefan vorhin angesprochen. Und Stefan hat sich da solche 3D-gedruckten Türen beschafft, hat die grundiert, angemalt und sieht natürlich dann nochmal ein bisschen cooler aus auf dem Brett. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was würdet ihr denn sagen, Einstiegshürde bei Star Wars Legion? Ist das Spiel wahnsinnig komplex? Mal angenommen, ich habe mir jetzt mal eine Grundbox besorgt, vielleicht noch 1-2 Boxen dazu, kann schon eine halbwegs vernünftige Armee aufstellen. Wie schnell bin ich da drin? Wie komme ich denn schnell rein oder wie finde ich denn schnell Anschluss zu einer Community?
Ja, also auf jeden Fall ist es recht komplex, wenn man aus dem Brettspielbereich kommt. Wenn man schon Ahnung von Tabletop hat, dann ist es sogar ziemlich einfach, weil alle Elemente, die vorhanden sind, werden nicht neu sein. Star Wars Legion ist brillant zusammengesetzt, ist aus meiner Sicht eins der perfektesten Wargames, weil sich eben die besten Spielmechaniken aus anderen Systemen zusammen klaut, will ich nicht ganz sagen, weil immer noch ein eigener Twist dran ist, aber es nimmt einfach ganz, ganz grandiose Spielmechaniken aus anderen Elementen, die aber alle ein bisschen bekannt sind, von da oder von dort. Das heißt, man kommt eigentlich als Wargamer ziemlich schnell rein, als Brettspieler wird man ein bisschen mehr Zeit brauchen, weil da gibt es ein paar Sachen, die sind eben kontraintuitiv, die kennt man so nicht. Aber ich finde, insgesamt ist die Einstiegshürde eher so mittel. Also es ist nicht ganz so leicht wie bei Imperial Assault, wie wir gerade gehört haben, aber ist auch nicht super schwer, weil letztlich spielt man es trotzdem noch mit Würfeln. Man hat diese Messtools, ja, das sind so kleine Maßstäbe, da kann man die Squads mit bewegen. Das heißt, ich muss das gar nicht perfekt ausmessen, sondern ich weiß, das Spiel gibt mir die Information, ein Speederbike ist halt sehr schnell, dann nehme ich den schnellen Messstab und lege den dran und weiß, wie ich den positionieren muss. Also da nimmt das Spiel einen auch so ein bisschen an die Hand und ist an der Stelle eben doch dann sehr vergebend, was ja den Einstieg angeht. Also ich würde das ungefähr so mittel einschätzen, was den Einstieg angeht. Und du hast auch schon gerade gesagt, ja, ein Starter-Set gibt so momentan 80 bis 100 Euro. Es ist allerdings ein Starter-Set im Gegensatz zu Imperial Assault. Und ihr habt ja gerade schon gesagt, wenn man da das Spiel kauft, da kann man viel, viel Spaß mit haben. Hier ist eben im Grunde, da muss man noch Sachen dazu kaufen. Also man hat quasi eine Einführung in das Spiel, es ist ein Starter und da muss man sich noch ein paar andere Sachen holen, die kann man sich dann aussuchen, um eben, dann sind wir wieder im Thema Listenbau, zusammenbauen, welche Armee ich eigentlich möchte, ja, wie möchte ich die eigentlich spielen. Also das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, das, aber es erleichtert halt auch den Einstieg, weil im Gegensatz zu anderen Wargames das sogar ein halbwegs günstiger Einstieg ist, muss man noch sagen.
Ja, es gab vor nicht allzu langer Zeit riesige Bundles an Starter-Set und noch etliche Packs dabei, wo man echt für einen echt guten Kurs Sachen sich holen konnte. Aber es ist ein wichtiger Punkt, es ist wirklich ein Starter und ihr könnt damit keine vollständige Armee bauen. Das muss man wirklich klipp und klar dazu sagen. Ich finde, es ist ein guter Ausgangspunkt, um zu sagen, ich habe jetzt hier meinen Kumpel, der möchte gerne Druiden spielen, ich möchte gerne Klone spielen oder Rebellen und Imperium, wie auch immer. Der nimmt die eine Hälfte, ich nehme mir die andere Hälfte, wir teilen uns die Box und fangen so an, Legion zu spielen. Stefan, würdest du Julian recht geben? Wie war der Einstieg? Du als Brettspieler kannst ja da direkt mal von deinen Erfahrungen berichten. War es arg schmerzhaft, gegen mich zu verlieren?
Ja, also erstens habe ich dich ja gewinnen lassen, weil ich einfach für deine Gastfreundschaft mich revanchieren wollte. Ansonsten hätte ich dich natürlich direkt von der Platte geputzt. Nee, also ich würde auch sagen, also zum einen, ich würde mich jetzt schon als halbwegs erfahrenen Spieler bezeichnen, auch wenn ich kein Tabletop-Spieler bin. Ich glaube, jemand, der noch nichts damit zu tun hat, der tut sich ein bisschen schwerer. Aber ich hatte das Gefühl, dass gerade dieses Einstiegsszenario, was wir gespielt haben, das uns eigentlich relativ einfach gemacht hat, weil erstens, wir haben eine sehr kleine Armee gehabt jeweils. Das heißt, es war einfach, die Übersicht zu behalten. Ich glaube, es waren auch nicht alle Karten im Spiel im Sinne von, dass wir, glaube ich, auch nur eine beschränkte Möglichkeit an Aktionen und Eigenschaften hatten. Das heißt, also meiner Meinung nach war es sehr gut zu überblicken. Danach, ich meine, du hast ja dankenswerterweise die Regeln gewusst, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt wirklich schwierig ist, für dieses Einstiegsding da irgendwie durchzublicken und zu verstehen, was man wie machen muss. Natürlich habe ich auch schon gesehen beim Durchblättern im Heft, dass da noch deutlich mehr drinsteckt als das, was wir in dem Spiel gesehen haben. Aber ich glaube, als Einstieg ist es relativ gut zu bewältigen. Ich würde schon auch den Eindruck nochmal bestätigen, es hat sich nicht wie ein komplettes Spiel angefühlt, einfach weil dann doch einiges rausgenommen war und man schon gemerkt hat, ich meine auch an so kleinen Sachen, ne, die Anzahl der Würfel war ein bisschen eng in dem Starter-Set. Also man hat schon gemerkt, eigentlich gehört da noch mehr drumherum. Aber jetzt auf der anderen Seite konnte man damit auch problemlos komplett spielen. Ja. Und würde sagen, Einstiegshürde deutlich höher als bei Imperial Assault, aber gerade durch dieses Einstiegsszenario auch absolut bewältigbar. Ja.
Genau. Sag mal noch was zur Location. Wir haben nämlich einen sehr klassischen Tabletop-Ansatz verfolgt und sind in München in den örtlichen Tabletop-Laden gegangen, der leider nicht mehr so viele Spielflächen hat wie früher, aber es sind noch welche da. Ich weiß nicht, wie das in Köln aussieht. Ich glaube, ein bisschen besser.
Ja, dann würde ich jetzt ganz ungeniert einfach Werbung machen fürs Top-Tables.
Mach bitte Werbung, ja, kein Problem.
Das Top-Tables in Köln ist tatsächlich auch unser Supporter, also wir bekommen von dort halt eben auch Unterstützung für unseren Podcast, haben da die Möglichkeit, jederzeit Sets auszutesten, Erweiterungen auszutesten und ja, hatten jetzt zuletzt ein wunderbares Demo-Event da vor Ort. Das ist eine wunderbare Location, liegt in der Kölner Innenstadt, gut zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und bietet mannigfaltige Tische und wahnsinnig viele Spielsysteme. Also da ist alles vertreten, groß wie klein. Da findet man historische Tabletops, genauso wie Games Workshop, genauso wie das alles, was mit Star Wars zu tun hat und viele weitere Dinge. Also Wer da mal die Nase reinstecken möchte, kann ich nur empfehlen. Mega freundliche Leute da, super Community, alle sehr herzlich, offen. Und ja, wir freuen uns ja über jeden, der mit in diese Tabletop-Community reinkommt, sich da einfach mal für interessiert. Super ausgestattet der Laden, also da findet ihr auch alles, was ihr braucht, wenn ihr mehr als nur mal einen Starter oder ja, so ein Core-Set, wie es bei Shatterpoint heißt, haben möchtet, dann bekommt ihr natürlich auch viel mehr, sprich Farben, was für ein Geländebau etc. pp. Also das wäre so erstmal unsere erste Location, was Köln selber angeht.
Im Zweifelsfall einfach auch mal auf den Discord kommen bei dem ja, Bushuda-Jungs oder es gibt ja auch viele andere Gruppen, die noch Community-Arbeit betreiben, also Tablepot haben wir schon genannt, es gibt noch die Dysonauts und. Ja, oder halt einfach mal im Laden vorbeischauen oder im Verein. Also es gibt auch bundesweit überall Vereine, die ja wirklich mit dem Hobby Tabletop Verein gegründet haben, wo man beitreten kann. Da kann man auch mal Probe spielen und einfach mal reinschnuppern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Tabletop-Spieler wirklich sehr hilfsbereit sind und ich habe noch nie erlebt, dass jemand blöd behandelt wurde oder ausgelacht, weil seine Figur nicht perfekt bemalt ist oder sonst was. Also eher im Gegenteil. Die Leute freuen sich, wenn ihr vorbeikommt und mitspielt und empfangen euch eigentlich immer mit offenen Armen. Also da kann ich, glaube ich, für alle sprechen. Oder? Habt ihr da andere Erfahrungen gemacht?
Nee. Es ist natürlich gerade bei uns in Mannheim das Gefühl, wir sind nicht ganz so gesegnet mit vielen Vereinen. Da muss man schon ein bisschen weiter im Umkreis gehen. Aber ich würde auch sagen, dass die freuen sich über jeden einzelnen Spieler oder Spielerin, der kommt. Das heißt, im Laden stehen ja meistens auch so ein, zwei Tische rum. Dann kann man auch fragen, hey, spiele dieses oder jenes. Oder wann sind da mal Runden? Und die sind normalerweise eigentlich happy. Dann muss man auch zu Hause sich nicht um den Platz und um das Gelände kümmern, weil normalerweise die Läden auch einfach so einen Grundstock an diesen Sachen rumstehen haben. Ja.
Ganz genau. Ein Spiel haben wir noch offen. Das berühmte Shatterpoint. Anfangs haben ja viele Leute Angst gehabt, oh je, jetzt kommt hier nochmal ein Spiel von Atomic Mass Games, muss man dazu sagen. Imperial Assault und Legion waren früher bei Fantasy Flight, da gab es dann verschiedene Umstrukturierungen und so weiter, da wollen wir jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber am Ende des Tages sind diese Systeme bei AMG, bei Atomic Mass Games gelandet und da haben viele Sorge gehabt, oh je, wird Legion jetzt noch lange supported? Die Zeit hat gezeigt, es wird immer noch sehr gut supported, es kommen neue Erweiterungen nach wie vor raus und es existiert einfach neben Shatterpoint und es ist eben nicht der Ersatz für Legion geworden, sondern wirklich ein eigenständiges, wie wir vorher schon gehört haben, ziemlich kompetitives System. Wollt ihr gleich was dazu sagen? Für wen eignet sich Shatterpoint?
Das ist eine sehr interessante Frage und wir müssen auch wirklich dazu sagen, dass wir unterschiedlichste Erfahrungen gemacht haben, effektiv mit den Leuten, die eingestiegen sind, teilweise komplett in das Hobby, Tabletop mit Shatterpoint. Also es ist sehr interessant zu sehen, wie stark der Magnet Shatterpoint tatsächlich für das Hobby Tabletop funktioniert. Also wenn wir jetzt so ein bisschen eher die Regeln, vielleicht auch eine gewisse Einstiegshürde, gerade wenn du keine Vorerfahrung hast, was den Tabletop-Bereich angeht, ist da auf jeden Fall eine gewisse Einstiegshürde, was Termini angeht, was gewisse Terminologie tatsächlich, also das, was auf den Einheitenkarten, was sehr, sehr wichtig ist, also von den einzelnen Charakteren, die abgebildet werden im Spiel steht, sind die Formulierungen teilweise sehr technisch, was würde ich sagen bei Legion jetzt nicht so der Fall ist, also schon mal ein großer Unterschied. Das heißt, das kann für den einen oder anderen schon mal eine zusätzliche Komplexität sein. Unsere Feststellung ist, dass insbesondere die Miniaturen aufgrund des Styles so ein bisschen, also so wie sie halt aufgelegt sind und auch der Größe, die ist deutlich zugänglich. Also die sind nochmal deutlich größer, darüber hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass es Miniaturen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen gibt, Detailgraden natürlich. Dass es viele Leute gibt, die einfach mit Shatterpoint anfangen, weil sie sagen, hey, die Miniaturen gefallen mir richtig gut, die baue ich mir zusammen, die male ich mir schön an, die kommen in die Vitrine, fertig. Also dass es gar nicht die Spielenden sind tatsächlich, aber die trotzdem irgendwo in das Hobby Tabletop reingekommen sind und zu sagen, hey, zumindest die Miniaturen habe ich, ja, vielleicht schaue ich mir mal die Regeln an, vielleicht spiele ich das auch tatsächlich mal. Und so mussten wir feststellen, dass tatsächlich auch viele Neulinge, also die gar nicht, noch gar nicht vorher den Kontakt mit Tabletop hatten, da eingestiegen sind, was also für uns natürlich ein extrem positiver Umstand ist, weil Tabletop ja doch halt einfach, muss man sagen, immer noch sehr Nische ist im Vergleich halt zum Boardgame-Bereich, der ja gerade durch die Pandemie halt, denke ich, einen extremen Zuwachs erfahren hat, da Tabletop, ich denke, aufgrund gewisser Hürden, wir haben es ja besprochen, Miniaturen, Gussgrad, ähnliches Zusammenbau etc. pp., der Bastler-Aspekt, natürlich da einfach größer ist, als wenn ich mir eine Box kaufe mit einem Boardgame, das ist fertig, ich packe das aus und kann losspielen. Also mehr oder weniger, da gibt es auch verschiedenste Regelwerke, die auch unterschiedlichste Komplexitäten haben. Da gibt es auch Spiele, die komplexer sind als das, was wir jetzt hier im Tabletop-Bereich sehen. Das ist
ja, klar. Muss man auch wirklich sagen, fairerweise. Ne?
Also da gibt es wirklich Hauer, die auch über Stunden gehen. Also nehmen wir mal Twilight Imperium. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gehört hat. Stefan grinst schon, ja, über alle Backen. Nur vom Hören sagen.
Reichen Stunden auch nicht. Ich glaube, das ist eher ein Tagesspiel. Genau, ne? Das ist dann so. Oder so.
Genau, wir spielen das am Wochenende quasi dann. Und dann brauchst du eben auch eine Spielgemeinschaft, die Ahnung hat von den Regeln, von den Mechaniken, damit das funktioniert. Und also da, klar, gibt es im Tabletop sicherlich auch solche Bereiche, aber nur um das mal in eine Relation zu bringen. Ja, also es kann genauso gut für den Einsteiger geeignet sein, ne? Sei es jetzt alleine dadurch, dass auch eine gute Grundausstattung da ist. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich hervorheben würde, wenn du dir jetzt ein Core-Set nimmst, hast du alles, was du brauchst, wir kommen wieder in die Richtung Imperial Assault, um lange Zeit Spaß zu haben. Denn in diesem Core-Set, was angeboten wird, sind tatsächlich Teams drin für zwei Spieler plus Gelände. Also du hast das, was halt in einem Skirmisher, also in diesem Scharmützelspiel, ne, so wie es Shatterpoint halt ist, notwendig ist. Du brauchst halt auch Gelände und verschiedene Höhenebenen. Das macht halt den Reiz aus, auch in dem Spiel. Da sind dann verschiedene Mechaniken, die da auch dann richtig zum Tragen kommen, dann, wenn du das halt mit Gelände auch entsprechend ergänzen kannst. Und da hat AMG tatsächlich ein gutes Set rausgehauen. Da ist das Regelwerk drin, da hast du deine ganzen Marker drin, die du brauchst. Du hast ein Grundset an Würfeln drin. Klar, du hast jetzt die Gussrahmen mit den Miniaturen, mit denen du dich beschäftigen musst. Du musst das alles zurecht machen, zusammenkleben. Das Gelände dann, das ist Plastikgelände, auch entsprechend alles als Druckguss, musst du natürlich auch zusammenbauen. Das ist klar, das ist die Hürde. Aber danach kannst du mit zwei Leuten spielen. Und das über längere Zeit tatsächlich.
Ich muss auch sagen, ich war anfangs relativ skeptisch. Weniger wegen Shatterpoint als System, sondern ich habe halt lange X-Wing gespielt. Ich liebe auch Armada und so. Und die durch den Wechsel zur AMG sind da halt gewisse Sachen passiert. Und ich wusste dann auch nicht, ah, okay, die Corebox ist relativ teuer bei Shatterpoint. Als ich sie jetzt wirklich mal in der Hand hatte und ausgepackt habe, war ich wirklich beeindruckt. Also die Miniaturen, die von Legion sind schon echt cool, da kann man nichts sagen. Aber die von Shatterpoint, die sind wirklich nochmal eine ganze Ecke schöner. Die kann man auch ganz gut zusammenbauen, wenn man weiß, dass man online PDF runterladen muss, wo die Anleitung dabei ist. Das ist ein kleines Manko, aber wenn man das den Podcast jetzt gehört hat und das weiß, ist das auch kein Problem mehr. Und eins möchte ich auch noch dazu sagen, da ist Gelände dabei, was wirklich aus Kunststoff besteht. Das ist total atypisch. Also ganz oft sind in solchen Coreboxen irgendwelches Pappgelände dabei oder so. Das spielst du dann 10-mal damit, dann franzt das schon aus und die Ecken sind abgestoßen und es bleicht aus. Und das passiert bei Shatterpoint halt nicht. Klar, ihr müsst das auch anmalen, da ist wieder die Hürde dabei, aber qualitativ ist das echt eine Nummer. Und das Regelwerk fand ich tatsächlich für mich jetzt, der gewisse Vorerfahrungen hat, und Stefan kann das vielleicht dann auch nochmal bestätigen nachher, eigentlich echt zugänglich. Wir haben uns ein YouTube-Video angeschaut, haben erstmal mit der Hälfte der Einheiten gespielt und das hat relativ gut funktioniert. Und dann hat man auch hier wieder die Möglichkeit, halt ein zweites Team dazu zu nehmen und das nochmal auszubauen. Aber da könnt ihr jetzt gleich wieder was erzählen drüber, über diese Sachen.
Ja, und da kommt bei mir auch direkt der Fanboy nochmal raus. Ja, also wir hier, Heir to the Empire, wir beschäftigen uns mit Star Wars und wir sind Star Wars Fans. Ja. Und wenn man diese Sachen auspackt und diese ganzen kleinen Details und Easter Eggs seht, da geht einem Star Wars-Fan doch das Herz auf. Ne? Man hat da diese ganz kleine, ist eigentlich total sinnlos, ne? Aber man hat da diesen kleinen Astromech-Droiden, der kaputt ist, im Sand vergraben und da sitzt so eine Loth-Katze. Ja, genau. Ja. Und dann denke ich mir, ach, das ist doch großartig. Oder auf den Maßstäben, ja, da ist irgendwie so ein Thermaldetonator drauf, ganz klein. Auf dem anderen sieht man auch so ein Astromech-Droiden, der da lang flitzt. Und überall, wo man drauf guckt, findet man diese ganz kleinen Details, diese Easter Eggs. Und da merkt man einfach, dass die Leute, die das gemacht haben, ja, die haben sich da Gedanken drüber gemacht. Ne? Die sind auch Nerds, genauso wie wir. Und die haben Spaß daran. Und wenn ich sehe, da ist mir wieder was aufgefallen, ja, das macht doch richtig Spaß. Ne?
Auch die Bases, ne? Da ist Struktur auf der Base. Das ist nicht irgendwie eine platte, gerade Base, wo einfach nichts drauf ist, sondern die stehen auf solchen Gitterrosten drauf irgendwie und so. Also das ist echt cool gemacht. Da steckt sehr viel Liebe drin. Und ich finde, das spürt man. Also gebt dem Spiel echt mal eine Chance, schaut es euch an, vielleicht auch im Top-Tables oder so. Das ist echt cool gemacht, wirklich, wirklich cool und hochwertig vor allem. Also der Preis ist durchaus gerechtfertigt und der Preis ist seit Release auch ein bisschen gesunken, habe ich den Eindruck, richtig?
Ja, ist natürlich immer die Frage, wo und wann du da schaust und zuschlagen kannst. Ja, ich weiß nicht, wann die Folge veröffentlicht wird, ob dann der Black Friday schon gelaufen ist oder noch kommt, aber ich kann mir fast vorstellen, dass da drumherum natürlich auch wieder irgendwelche Angebote stattfinden.
Jetzt habe ich Stress.
Jetzt hast du Stress. Schneiden. Dann schneid das halt raus.
Nein.
Aber ich muss auch als Tabletop-Einsteiger sagen, dass ich jetzt finde, dass das Spiel war für mich auch echt überraschend gut zum Einstieg. Also zum einen Thema Regel. Das Regelheft ist eigentlich wirklich relativ schmal. Ich würde sagen, es ist leider nicht ganz so gut strukturiert. Es war schon ein, zwei Mal so, dass man Sachen irgendwie nicht da gefunden hat, wo man sie erwartet hätte. Also da würde ich ein bisschen nachbessern auf Verlagsseite. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich finde den Artstyle, ja, sowohl auf den Karten und so weiter, aber auch dann, wie die Miniaturen gemacht sind, der hat mir richtig gut gefallen. Und auch da waren die Miniaturen, ich meine, Tom, du hast ja nicht geschafft, alle anzumalen.
Ach so, auf
mein Haus. Trotzdem hat es irgendwie mega Spaß gemacht. Nee, also ist ja nicht, also ich wollte nur damit sagen, und trotzdem hat es eigentlich dem Spiel keinen Abbruch getan, weil einfach die Miniaturen einfach schon schöne Sculpts sind, ja, und auch dann einfach mit ein, zwei Farben schon richtig gut aussehen. Dann hatte ich eben das Gefühl, dass man wirklich ein komplettes Spiel spielt in der Einsteigerbox, ja, selbst in dem verkürzten Modus, den wir gemacht haben, weil einfach alles drin ist. Und dann, was, ich bin zum Beispiel jemand, ich glaube, viele sind auch so, ich stehe einfach auch wirklich drauf, dann mit den Charakteren, die ich aus Buch, Film und Serie kenne, auch wirklich zu spielen, ja. Das finde ich, zum Beispiel Imperial Assault, finde ich so ein bisschen so ein Downer, dass da so generische Charaktere drin sind, wo du weißt, das soll Chewbacca sein, ist aber nicht Chewbacca, weil die Lizenz kommt erst später, also es ist irgendein anderer Wookiee, ja. Und da finde ich es einfach cool, dass du hast einfach schon Leute, die du kennst, mit denen du spielen willst, und du kannst dann halt total verrückte Teams zusammenbasteln. Also ich bin ja um das Spiel schon ein, zweimal drumherum geschlichen, wie es auf der Celebration gezeigt wurde. Und ich glaube, dann eine Preview gab es auch schon mal auf der BerlinCon. Und da habe ich schon gedacht, naja, das sieht eigentlich ganz cool aus und so weiter. Aber ja, braucht man nicht jetzt noch ein anderes Tabletop. Aber wie ich es dann wirklich mal gespielt habe, habe ich schon auch mich sehr stark zurückhalten müssen, dass nicht da noch so eine Einsteigerbox bei mir im Warenkorb landet wieder. Ja.
Wollen wir noch weiter einsteigen?
Ja, unbedingt. Dafür sind wir hier.
Einfach um noch so ein paar Unterschiede, denke ich, aufzuzeigen im Vergleich zu Legion. Klar, wir haben es schon gesagt, es ist mehr Scharmützelspiel. Das heißt, jetzt gerade mit dem Core-Set, ne, wir starten da mit einem Team mit Anakin, mit Commander Rex, Captain Rex und der 501. auf der einen Seite zusammen mit Ahsoka Tano, Bo-Katan Kreese und den Kreese-Mandalorianern. Die hast du quasi auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehen da natürlich Helden gegenüber, wie ein Lord Maul oder wie ein Asajj Ventress, die dann mit Mandalorianern ausgestattet sind, Gar-Saxon und Mando-Kommandos, plus halt tatsächlich dann auch einen Teil einer Druidenarmee. Das heißt, da gibt es Kalani als so Kommando-Druiden, die dann über B1-Druiden so ein bisschen die Kontrolle hat und die so ein bisschen verstärken kann. Da gibt es dann so Unterschiede in den Einheitenstrukturen. Also es gibt immer so eine Primäreinheit, sprich das werden, und das sind dann unsere Helden, die wir tatsächlich kennen aus den Filmen, aus den Serien. Das wären dann in dem Fall zum Beispiel Anakin oder Lord Maul.
Die sogenannten Primaries.
Genau, die Primaries und dann im Unterschied zum Listenbau, zum Beispiel zur Legion, was halt ja da nochmal deutlich komplexer ist, einfach weil es größer, umfänglicher ist mit den Armeen, hast du das hier einfach dreigeteilt mit Primäreinheiten, Sekundäreinheiten und Supporteinheiten und dann bist du für einen Teil des Teams schon fertig, machst das nochmal für den anderen Teil des Teams, darf halt keine Doppelungen geben in deiner Aufstellung, fertig. Also das ist nochmal deutlich überschaubarer, da gibt es ein klares Punktesystem. Das ist auch nur eine Handvoll Punkte, die man beachtet. Das sind dann mal 6 Punkte oder mal 8 Punkte oder so und fertig. Und dementsprechend baust du dann noch mit 1, 2 Rahmenbedingungen deine Liste dann selber zusammen, wenn du dir noch irgendwelche Erweiterungen holst. Aber das ist ja erstmal gar nicht notwendig. Genau, also da ist es schon mal ein großer Unterschied, dass du gar nicht so viele Einheiten kontrollieren musst, sondern du konzentrierst dich dann im Prinzip auch alternierenden System. Da wird halt so immer abwechselnd eine Karte von einem Deck aufgehoben und schaust dir dann die Karte an, da ist dann die Einheit im Prinzip, die aktiviert wird. Klar, kannst du auch entscheiden, ich leg die beiseite und nehme die nächste. Das ist dann auch so ein bisschen Gambling, so ein bisschen, schaffe ich es, dass ich tatsächlich eine Einheit bekomme, die jetzt für mich wertvoller sein könnte in der Situation. Also da gibt es schon die erste Tiefe drin und wechselt das dann immer ab. Also jeder Spieler zieht dann immer wieder eine Karte, macht dann eine komplette Aktivierung, spielt das einmal runter und dann ist der nächste schon dran mit seiner nächsten Miniatur. Das heißt aber nicht, wenn jetzt der andere Spieler dran ist, dass ich gar nichts machen kann in der Zeit, außer jetzt zugucken und vielleicht mal Verteidigungswürfe würfeln, sondern die Helden, deine Squads, die du da hast, deine Miniaturen, die haben alle auch, oder viele haben halt auch Möglichkeiten zu reagieren. Also da gibt es dann Fähigkeiten, die sind alle auf den Einheitenkarten beschrieben. Also das ist so der Schwerpunkt tatsächlich in dem System. Also zum einen natürlich dann gewisse Synergien zu finden. Klar hat Anakin, der zur Galaktischen Republik gehört, die Synergie Galaktische Republik mit Captain Rex, weil die halt zur gleichen Fraktion gehören. Und darüber können halt Synergien, Trigger ausgelöst werden. Ich kann vielleicht reagieren auf einen Angriff. Ich kann dem anderen vielleicht einen Verteidigungswürfel mehr geben oder wenn ich selber angreife, geben mir die 500 Ersten nochmal einen Bonus, weil die halt ihr konzentriertes Feuer nochmal legen auf die Einheit, weil die sich in einer bestimmten Reichweite befinden. Also das kann man dann alles so versuchen oder das ist halt diese Taktik in dem Spiel, wo dann nochmal wirklich die Tiefe auch entsteht und du halt immer dabei bist. Also auch wenn der andere dran ist, schaust du, okay, was habe ich für eine Reaktion, was kann ich machen? Gibt es da nochmal die Möglichkeit, auch in der Verteidigung nochmal irgendwie eine optimale Reaktion rauszuholen? Das ist schon ein sehr spannender Aspekt. Ja, im Vergleich zueinander hast du natürlich auch, wir reden da jetzt auch immer von erfahrenen Spielern, also erfahrene Spieler haben dann einen gewissen Zeitrahmen zum Beispiel, in dem sie spielen und das ist in der Regel, also wenn wir jetzt Turniere uns ansehen würden, wenn wir das sehr kompetitiv betrachten, dann hast du bei Legion, ja weiß nicht, so um die bis zu 3 Stunden vielleicht, 2 Stunden bis 3 Stunden, je nachdem, wie weitreichend da die Runden sind und wie das Outcome so ist.
Also für ein Spiel muss man dazu sagen. Ne?
Und genau, spielt, ich rede jetzt von einer Partie.
Genau, man spielt vielleicht dann auf so einem Turnier 3, 4 solche Partien, oder?
Ja, ist das so? Ich glaube, 3 ist so die Regel. So ähnlich ist es jedenfalls bei Shatterpoint, dass wir schon sagen, 3 musst du auf jeden Fall, um irgendwie ein Ranking hinzubekommen. Also wenn du damit machst, dass du da irgendwie einsortiert wirst, sozusagen in der Rangliste. Und da sind wir bei Shatterpoint bei 90 Minuten. Also auch realistisch im Turnierbetrieb, wenn du dich halt, ne, mit deinem Team gut beschäftigt hast und weißt, okay, was löst wann aus, woran muss ich denken, wie arbeite ich taktisch auf dem Feld, dann sind das realistische Zeiten, die wir halt bei den Turnieren sehen. Ne? Ganz anders natürlich im Casual-Bereich, wenn du zu Hause Bier und Brezel-mäßig einfach spielen möchtest mit Freunden, dann ist ja auch die Zeit im Endeffekt gar nicht so relevant. Also das ist ein Spiel, was du schon am Abend spielen kannst. Mhm. Wohingegen, klar, anderes Spielsystem sicherlich einfach aufwendiger ist im Aufbau und aufwendiger ist dann wahrscheinlich auch im Einnehmen der Zeit. Ne? Das muss man dann einfach schon sagen. Also das Shatterpoint ist dann schon eher geeignet, auch mal an einem Abend gespielt werden zu können.
Ja, also das kann ich auch bestätigen. Ich glaube, wann haben wir angefangen, Stefan? So um 19 Uhr und waren mit Tutorial-Video schauen und wirklich haben es davor noch nie in der Hand gehabt, haben wir so bis Mitternacht gespielt. Ja, also 4, 5 Stunden ja. Und ja, wir waren da eigentlich recht flott drin. Ja, und es hat echt Spaß gemacht.
Ja, also gerade zum Kennenlernen von einem System, das sollte man auch nicht überbewerten, das wird einfach länger dauern. Also das eine ist ja, Regeln lesen, das auch wirklich verstehen und dann umsetzen, ist auch bei Boardgames ja manchmal eine Problematik. Habe ich das wirklich so verstanden, wie es gemeint ist? Und gerade bei so kompetitiven Spielen wie Shatterpoint oder Legion ist das auch immer gerade in der kompetitiven Szene immer auch wieder Diskussionspunkt. Das ist auch ganz normal, dass da natürlich sehr genau ausgelegt werden muss, ne? Wie laufen so Regeln. Aber das ist, wie gesagt, Hobby spielen und leben, wie du es möchtest. Ne? Also das ist, wir sind da auch so in beidem ein bisschen unterwegs. Also wir persönlich jetzt ein bisschen mal Turniere machen und ansonsten mehr so Event-Charakter. Also das Hobby erleben lassen ist uns eigentlich auch nochmal, also ist wirklich nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Da hat das mit der Zeit oder dann mit ganz genau 100% diese Regel da genauso auslegen. Ne? Klar, wir schauen das nach. Und wir sagen auch, okay, so und so sind die Regeln offiziell. Und wie du es dann halt ja selber spielst mit Kumpels, ja, mein Gott.
Also ist halt auch eine soziale Komponente dabei, genau. Die einfach zum Hobby auch gehört, so wie es Malen und alles andere auch dazu.
Absolut.
Die Maßstäbe muss man sich einfach selbst setzen, ja. Möchte ich Turniere spielen oder nicht? Ist das was für mich? Oder du hast so Bier und Brezel, ist ja eigentlich auch schon wieder ein Fachbegriff für sich.
Ja, tatsächlich, ja, stimmt.
Also damit meint man quasi, sich mit einem Freund treffen abends, Bier trinken und eine Schale Brezeln dahinzustellen und einfach zu spielen, ja, ganz gemütlich.
Genau. Apropos Maßstäbe, ist eine Hammer-Überleitung, denn auch bei Shatterpoint werden Maßstäbe verwendet. Das hattest du ja auch schon gesagt, Julian. Da findet man dann auch Details drauf, ne, diese kleinen Easter Eggs, wegfahrender Droide auf Tatooine. Also kannst du natürlich so einen Staub anmalen. Untergehende Sonnen sind da zwei Stück zu sehen. Das ist sehr intuitiv. Ne, du legst den Maßstab an, Miniatur kommt dann entlang des Maßstabes, irgendwo wird die positioniert, hauptsächlich halt Kontakt damit, fertig. Also du musst da auch das gar nicht zu penibel machen, sondern das Messtool hilft dir ja halt einfach. Und da gibt es dann auch in der Regel wenig Diskussionsbedarf. Und so zum Beispiel Regeln wie Sichtlinien oder so, das wird auch in dem Regelwerk für Shatterpoint sehr einfach gehalten. Man reduziert das auf eine Zweidimensionalität, schaut sich an, quasi wie die Base, also das als Beispiel mal, ob ich von der einen Base zu der anderen Base was sehen kann, eine Linie ziehen kann, fertig. Das sind so Reduktionen, wie wir festgestellt haben, die halt sehr klar auf diesen kompetitiven Bereich nochmal abzielen, um das halt einfach zu halten und wenig Diskussionsbedarf zu haben. Aber halt eben auch Casual-Spielern dadurch den Einstieg natürlich leicht machen. Es ist wieder klar technisch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt einfach eine klare Regulierung und die halt wenig Diskussionen mit sich bringt und dadurch auch den Einstieg, denke ich, auch wieder erleichtert.
Muss man auch dazu sagen, so ein Messtool ist eigentlich für Tabletop-Verhältnisse gar nicht so üblich, weil ursprünglich hat man oder spielt man Tabletops mit einem echten Maßband. Meistens sind das Zoll, wo man wirklich so ein klassisches Zollmaß hat. Sowohl Legion als auch Shatterpoint arbeiten da aber mit diesen Range-Rulern, wie heißt denn das auf Deutsch?
Maßstäbe.
Ja, einfach also Maßstab. Ja, also, aber es ist halt ein Kunststoffwerkzeug, es ist kein Maßband.
Genau.
Ja.
Aber das verbessert auch das Spielerlebnis in diesem speziellen Fall. Also sowohl Legion als auch Shatterpoint noch mehr, sind Spiele, die aufs Positioning zielen. Also da ist wirklich Bewegung und wie positioniere ich meine Einheiten total maßgeblich. Ja, gerade bei Shatterpoint, wie Andi angesprochen hat, haben wir das Gelände, wir haben Höhenebenen. Das heißt, ja, wir springen da teilweise mit einem Jedi, mit einem Force Jump, mit Hilfe der Macht gleich mal drei Stockwerke nach oben, um auf einem Gelände zu landen, nur um im nächsten Zug dann von irgendeinem Sith Lord da wieder runtergehauen zu werden. Ne? Also man kann sich das so vorstellen, dass Legion im Grunde rausgezoomt ist. Ja, wir gucken so ein bisschen von oben auf eine große Armee. Shatterpoint ist reingezoomt. Ja, wir gucken, wie die Helden im Lichtschwerterkampf sich duellieren. Und das geht dann hin und her. Das ist nicht schnell zu Ende, sondern es zieht sich über das ganze Spiel. Die kämpfen, es ist auch ganz cool simuliert. Ja, die haben ja verschiedene Kampfstellungen. Ja, die sind ja alle Meister von verschiedenen Lichtschwertformen. Und das findet halt auch seinen Ausschlag in diesen Kampfständen, die man dann umdrehen kann. Da haben wir Jakai und Jemso und so. Die Nordherzen schlagen da wieder höher. Man kann sich halt aussuchen, in welcher Kampfstellung man ist und hat dementsprechend andere Möglichkeiten im Nahkampf gegen die anderen. Und ich glaube, das ist halt noch mal so eine Besonderheit.
Darth Vader kann sein Laserschwert werfen. Also, was willst du mehr? Lord Maul genauso.
Cool.
Ja, das sind halt so Feinheiten, ne, die da richtig mit eingefangen werden. Ne, Julian sagt, simuliert in Anführungszeichen, es ist trotzdem deutlich arcadiger als jetzt Legion. Das muss man schon sagen. Einfach weil es halt dieses kompaktere System ist und sich wirklich mehr auf diese heroischen Momente fokussieren möchte.
In dem Bereich ist es ja auch sehr cineastisch dann. So ein Force-Push, wenn ich Star Wars-Fan bin, dann kann ich mir richtig vorstellen, der wird halt wieder von diesem dreistöckigen Gebäude runtergeschubst. Das finde ich dann cool. Und ich habe jetzt hier gerade mal, während ihr so erzählt, auch meine Seite aufgemacht, was es da mittlerweile alles so gibt. Also Luminara sehe ich jetzt hier als Jedi. Es gibt Obi-Wan, es gibt Mace Windu. Also nur die Jedi-Ritter jetzt. Den Luke aus Episode 4 ist das Plo Koon, sehe ich da. Also da gibt's jede Menge Jedi mittlerweile zu holen. Haben die auch alle unterschiedliche Kampfstile dann?
Also das ist cool. Die orientieren sich schon dann an den Lore-Vorlagen. Ne, das heißt, du findest dann die entsprechenden Kampfstände dann bei Ahsoka zum Beispiel auch wieder, dass sie ihre Lichtschwerter dann halt auch entsprechend rückwärts trägt. Ne, das ist dann auch entsprechend so formuliert. Das heißt, diese Kampfstände, die man halt, also Stances heißt es im Englischen, aber diese
Stances,
Ja, wie du halt quasi dich
in also die Lichtschwertform heißt es, glaube ich, so auf Deutsch.
Genau, Lichtschwertform, genau. Aber es ist ja nicht nur bei den Jedi so, sondern halt bei allen Primäreinheiten, dass die zwei Möglichkeiten haben. Und da unterscheiden sich dann zum Beispiel die Ergebnisse in den Würfeln, die du hast. Ne? Also das sind auch Custom-Made-Würfel, also sozusagen keine Würfel mit Augenzahlen da drauf. Das ist einmal 8-seitige Würfel für den Angriff und 6-seitige Würfel für die Verteidigung, die aber Symboliken enthalten. Und jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen um sich schmeißen und du dann in der Tabelle irgendwas nachgucken müsstest, sondern du nutzt diese Symbole, bekommst Erfolge dadurch, wiegst das gegen die Verteidigungswürfel ab und die Erfolge, die übrig bleiben, geben dir dann Schritte quasi auf deinem Kampfbaum, die du gehen kannst und je nach Variation, die du ausgewählt hast, gerade insbesondere bei den Primäreinheiten, gibt es ja mindestens zwei, die du hast, passieren verschiedene Dinge. Und da kann es passieren, dass du gar nicht diesen Force-Push, also das Wegschieben mit der Macht benötigst, sondern dass du so gut kämpfst in der Situation, dass du denjenigen trotzdem schon vertreibst von dem Ort, also wegschiebst und der dann auch runterfällt, eine Ebene verlässt oder was verändern muss oder du verteilst negative Zustände oder sowas. Also
bluten, gelähmt und so.
Wie man es halt aus Videospielen auch kennt, ne? League of Legends, Buffs, Debuffs oder ja genau, sowas. Ne, also dass dann Angriffsmöglichkeiten reduziert werden oder die Verteidigung geschwächt wird, dann wenn der nächste Angriff erfolgt oder er kann sich nicht bewegen, das nächste Mal, solche Sachen. Und das ist natürlich auch nochmal wieder so, was diese taktische Komponente extrem nochmal darstellt in diesem kleinen Szenario und wirklich nochmal dich das deutlich erleben lässt, ne? So wie Julian sagte, diese Positionierung der Miniaturen ist unheimlich wichtig, denn ist es objektbasiert, das heißt, du hast so Missionsziele, Missionsmarker, die in mindestens drei unterschiedlichen Konstellationen, es gibt ja mittlerweile drei Sets, also in dem Starter-Set ist die Basisvariante und dann gibt es nochmal zwei Erweiterungen. Das heißt, sie sind unterschiedlich positioniert auf dem Spielfeld und nicht jeder dieser Marker zählt auch für die jeweilige Runde, sondern die werden je nach Konflikt, so heißt das, so eine Spielrunde quasi davon, und zwei davon müsstest du gewinnen, zwei von drei musst du sozusagen gewinnen, um dann erfolgreich die Partie für dich absolviert zu haben, sind die unterschiedlich aktiv, das heißt, es können mal drei schräg verteilt sein, quer, sechs Stück. Und dementsprechend musst du dich dann halt gerade für das Szenario anpassen und schauen, wie kriege ich meine Helden am besten positioniert und wie kann ich am besten für mich da das vorbereiten, um da den Sieg rauszuholen. Und das macht es halt jedes Mal spannend, weil sich da auch immer wieder Veränderungen ergeben. Manchmal zählt halt so ein Punkt halt doppelt an Punkten. Dann möchtest du den unbedingt haben, hast aber jetzt eine Einheit, die viel zu weit weg ist und so aktiviert. Also es ist schon sehr spannend und bietet sehr, sehr viel taktische Tiefe.
Ja, also ihr merkt schon, man kann sich richtig reinfuchsen. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, man kommt schnell rein, man kann relativ unkompliziert Spaß haben mit dem Spiel, aber es gibt auch richtig Tiefgang. Kämpfen ist nicht gleich Kämpfen. Ich würde fast sagen, es gibt ja ein richtiges Kampfsystem dementsprechend, ja, auch mit diesen Talentbäumen. Und was halt auch für Fans, also wenn ich jetzt hier wieder auf den Shop schaue, es gibt so ein Terrain-Set, das heißt High Ground, also das sagt ja alleine eigentlich schon alles. Aber es gibt quasi eine große Bandbreite an Helden und Charakteren, die immer mit ihrer Crew unterwegs sind, die man sich da besorgen kann, zu einem Preis, wo ich sagen muss, das ist eigentlich relativ fair. Also wir reden so von 30 bis 40 Euro für so ein Pack. Da sind dann nochmal 4 Charaktere drin. Die Ghost Crew, mit der liebäugel ich jetzt gerade hier. Thrawn ist dabei. Ich habe die Jedis alle schon genannt. Boba Fett. Ja, und wer bei euch jetzt im Podcast auch schon mal reingehört hat, der fragt sich vielleicht, kann man mittlerweile ein komplettes Mando-Squad spielen?
Leider nicht. Das geht noch nicht ganz, tatsächlich. Es gibt sehr viele Mandalorianer, das hat Andy schon gesagt. Wir haben Bo-Katan, wir haben Gar Saxon, wir haben kleinen Kreese-Mandalorianer, wir haben mandalorianische Superkommandos, wir haben Sabine Wren, wir haben Jango Fett, Boba Fett. Erstmal sind nicht alle Mandalorianer, die haben nicht die Tags.
Den Mandalorianer selber.
Den Mando, Din Djarin kommt jetzt raus. Ja. Die Schmiedin aus den
Paz Vizsla.
Paz Vizsla kommt. Wir haben ganz, ganz viele Mandalorianer. Aber beim Listbuilding gibt es sogenannte Äras. Und die sind restriktiv. Das heißt, manche Figuren passen nicht zu anderen. Das ist auch eine Besonderheit von Shatterpoint. Im Grunde kann man nahezu alles miteinander mischen. Weil die Logik ist, man möchte auch mal irgendwie alternative Was-wäre-wenn-Szenarien durchspielen. Das geht bei Legion nicht. Bei Legion spiele ich entweder Republik oder Imperium oder Rebellen. Aber die verbrüdern sich nicht mal temporär. Aber wer Clone Wars gesehen hat, weiß, da gibt's eine Szene, da kämpft Obi-Wan auf der gleichen Seite wie Asajj Ventress. Mal so eine kurzzeitige Allianz. Und das will Shatterpoint eben auch darstellen, so dass man sich kurzzeitig zusammenraufen kann und hat deswegen wenig Restriktionen. Aber ein paar gibt's eben so, wie dass man zum Beispiel nicht Darth Vader und Anakin zusammenspielen kann, weil die sind ja nun mal die gleiche Person. Oder auch, wenn Leute aus verschiedenen Zeitaltern einfach nicht zusammenpassen. Und das wird über diese verschiedenen Ähren dargestellt. Und in dem Sinne kann man jetzt leider noch keine vollständige Mando-Armee bauen. In der Zukunft ist es allerdings möglich, nur jetzt.
Also man muss vielleicht noch sagen, es gibt so ein kleines Trostpflaster für Legion. Man kann bei den Armeen wenigstens noch ein bisschen Shadow Collective mit einbauen, wenn man möchte. Aber in dem Maßstab, wie du es jetzt, oder in dem Umfang, wie du es beschrieben hast, geht's nicht. Muss man aber auch noch eins dazu sagen, was ihr zu Hause auf eurem Küchentisch spielt, spielt ihr einfach, wie ihr wollt. Also man kann halt Anakin und Vader nicht in einem Turnier spielen, zum Beispiel. Das ist damit gemeint, aber was ihr zu Hause macht, ist euch überlassen. Also wir haben jetzt schon gehört, Shatterpoint, durchaus ein komplexes Spiel, wo man aber auch gut reinkommen kann. Was würdet ihr sagen, wie hoch ist die Einstiegshürde bei Shatterpoint? Nochmal kurz zusammengefasst.
Also für Leute, die halt schon durchaus Boardgames mit gewissen Ansprüchen spielen, denke ich, ist das recht unproblematisch. Es ist grundsätzlich ein recht klares Regelwerk. Ja, die Übersichtlichkeit, ne, ist auf jeden Fall ein Punkt, der in der Community auch immer wieder heiß diskutiert worden ist. Es gibt aber ein lebendiges Regelwerk, das heißt, online findet man da auch immer wieder Ergänzungen, Auffrischungen. Tatsächlich, da sind einige passiert, also sind da einige Anpassungen auch vorgenommen worden, von daher.
Ja, sogenannte Erratas.
Ja. Das auch, genau. Es gab einige kleinere Erratas. FAQs gibt's auch, das heißt Frequently Asked Questions, sprich Dinge, die immer wieder aufgekommen sind, denen hat man sich auch angenommen, das auch entsprechend verschriftlicht. Also wer da tiefer einsteigen möchte, kann sich da gerne online bei Asmodee umsehen, da gibt es das auf Deutsch, ansonsten bei AMG direkt dann auf Englisch, je nachdem, was die eigene Präferenz ist. Von daher, die Einstiegshürde ist, wie gesagt, natürlich mit den Rahmenbedingungen des Tabletop-Hobbys, sprich basteln, eventuell malen und sich halt mit einem Regelwerk auseinandersetzen, dann normal bis ja sogar relativ einfach da reinzukommen in das Grundregelwerk. Und dann geht es mehr darum, was steht eigentlich auf den Karten von den Charakteren, wann brauche ich welche Synergien und so. Das zu erspielen, zu erleben, das benötigt halt seine Zeit. Das heißt, da gibt es eine gewisse Lernkurve, die natürlich etwas höher ist. Einfach, weil es da sehr, sehr viel Varianz gibt. Ne? Das haben wir jetzt schon besprochen. Du hast da jede Menge Jedi aufgezählt mit ihren Squads, die da natürlich jetzt schon erschienen sind. Und dementsprechend unterschiedlich sind da Synergien und viele persönliche Präferenzen, die erfüllt werden wollen. Oder worauf du halt jetzt Lust hast, ne? Wenn du sagst, ja, ich möchte unbedingt hier Galaktische Republik spielen, dann konzentrierst du dich darauf und versuchst da Synergien zu finden, dein optimales Team aufzubauen. Wie gesagt, der Aufbau selber ist relativ simpel. Genau, und dann geht es mehr um das, was mache ich auf dem Board, leider in Anführungszeichen, beziehungsweise auf dem Tisch. Und das ist die wirkliche Tiefe in dem Spiel. Also wirklich mit dem, was du hast, dann die optimalen Bewegungen rausholen, die optimalen Spielzüge rausholen. Das ist so die große Herausforderung, das, was wirklich die Komplexität bringt im Spiel am Ende des Tages.
Ja, und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich finde das auch immer schön, wenn man in so einem System drin ist und man sitzt irgendwie in der Bahn oder so und schweift dann so ab, was ich als nächstes für ein Squad ausprobiere oder habe irgendwie eine Listbilder-App auf dem Handy und bastel mir da irgendwas Cooles zusammen. Also auch das ist wieder ein Teil des Hobbys. Ich kann das eigentlich jederzeit überall betreiben. Ja, ich, wie gesagt, kann im Zug sitzen, mir eine Liste schreiben, ich kann zu Hause sitzen, malen, ich kann im Verein sitzen, malen, ich kann nach Köln fahren und Shatterpoint spielen und wie auch immer und sowieso und überhaupt. Also es ist echt eine coole Sache. Wir haben, glaube ich, soweit schon sehr, sehr, sehr viel, was die drei Spiele jetzt angeht, abgedeckt. Oder gibt's noch was, was euch total auf der Seele brennt? Alle schütteln mit dem Kopf. Okay. Gebt dem Tabletop-Hobby eine Chance. Ich glaube, ich spreche auch für uns alle, wenn ich sage, unsere Türen sind immer offen. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt uns einfach an. Ihr findet uns auf den üblichen Kanälen, Instagram, auf unseren Discord-Servern. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Schreibt uns einfach an. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Hat super viel Spaß gemacht. Auch nochmal an Asmodee Feldherr, vielen Dank für die Muster, für die Schaumstoffeinlagen, auch schöne Grüße nach Köln, ans Top Tables. Ich war leider noch nie da, wir haben uns ja knapp verpasst, aber das kann man bestimmt nochmal nachholen. Ja, hört fleißig Hyperraum, Bushuda und R2D Empire. Bleibt uns treu und gewogen.
Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke, dass wir da sein durften und ein bisschen was aus dem Tabletop-Hobby erzählen durften.
Super, hat mich total gefreut. Und dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. So wie immer, möge die Macht mit euch sein.